So, nach dem kleinen Vorlauf jetzt zum CDTM, was sicher ein sehr interessantes Angebot ist, aber natürlich auch wirklich zusätzliche Arbeit verursacht. Das müssen Sie sich gut überlegen, ob Sie das machen wollen, aber wer es macht, hat tatsächlich eine gute Zusatzqualifikation, die auch im Beruf, denke ich, sehr viel bringt. Ja, also nach diesem Vorspann geht es jetzt wieder um die Vorlesung Medientechnik. Ich habe sicherheitshalber jetzt nochmal die Gliederung mitgebracht, um Ihnen klarzumachen, was da passiert. Wir hatten ja eine Vorlesung, bei der ich vielleicht so ein bisschen auch Sie überfahren habe, kann schon sein, weil da sehr viel Programmierung drin war und wirklich, sagen wir, gute Java-Kenntnisse vorausgesetzt waren. Das wird ja jetzt gerade in den Übungen gründlich aufgearbeitet. Ich hoffe, dass das dann soweit auch verständlich ist, wenn man es praktisch übt. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, so geht die Vorlesung nicht weiter, sondern das ist einfach ein Vorspann, den wir irgendwo einbauen müssen, weil wir ab und zu mal eben Oberflächen programmieren müssen. Jetzt geht es in die eigentliche Medientechnik. Und wenn Sie jetzt die Kapitel 2 bis 7 anschauen, dann ist da Programmierung eben jetzt wirklich ein Randthema. Es geht wirklich um technische Systeme zum Erzeugen von Mediendateien. Man kann es grob sagen, diese Mediendateien, die wir in digitale Medien angeschaut haben, was da drin ist, wie die Formate sind. Von denen betrachten wir jetzt sozusagen der Weg, wo die überhaupt herkommen, wie die überhaupt entstehen. Also heute Fototechnik und digitale Bildbearbeitung. Sie werden dazu auch ein Praktikum haben, werde ich vielleicht später noch ein bisschen was sagen, aber ist ja auch schon was gesagt worden, wo Sie in kleinen Gruppen dann wirklich mit Digitalfotografie zu tun haben. Ich habe auch verschiedene Bücher angegeben, also zum Beispiel die ersten beiden stammen aus einem Verlag, der auch in der Informatik recht aktiv ist. Da sieht man schon, dass eben die Informatik und die Technik der Fotografie so langsam zusammenwächst. Wenn Sie kein Geld ausgeben wollen, wäre hier eine Webadresse, wo man sich auch über Fototechnik ganz gut informieren kann. Heute geht es um zwei Themen. Das eine Fototechnik, Kameratechnik einfach, wie funktioniert eine Kamera, eigentlich egal zunächst mal, ob es eine digitale oder eine analoge ist. Und dann eine ganz, ganz kurze Einführung in die fotografische Bildgestaltung. Das ist natürlich ein Thema, das man nicht so gut in der Vorlesung behandeln kann, wo Sie einfach praktisch auch mitarbeiten müssen. Und in der nächsten Vorlesung wird dann digitale Fotografie und Bearbeitung digitaler Bilder im Mittelpunkt stehen. Ja, was ist denn eine Kamera? Es ist eigentlich ein uralt bekanntes Prinzip. Die Kamera obscura ist eigentlich eine dunkle Kammer. Also das Wort Kammer und Kamera ist ja das gleiche, das lateinische Wort Kamera. Das hat man ursprünglich benutzt als Hilfe zum Zeichnen, schon sehr früh. Also in der Renaissance ist das schon bei Landschaftszeichnern beliebt gewesen, um wirklich genau das Bild, wie es sozusagen da draußen ist, auf einem Papier sozusagen nachmalen zu können. Da haben Sie das Objekt und Sie haben eine schwarze Kammer eben, die ist innen schwarz, vorne ein kleines Loch und hinten eine Mattscheibe, das haben Sie vielleicht als Kind auch irgendwann mal gebastelt, dass man irgendwie so einen Schuhkarton nimmt, Loch reinsteckt und hinten Butterbrotpapier drauf, dann hat man schon eine einfache Kamera. Und das Grundprinzip, das optische Grundprinzip ist bei allen Kameras gleich. Das schaut immer so aus, dass Sie das Objekt über ein Projektionsloch sozusagen auf eine Mattscheibe bzw. den Film oder den Sensor projizieren. Das Ganze funktioniert vor allem deswegen, weil wir eben sehr viel wissen über Optik. Das heißt, es liegen eine Menge physikalische Grundlagen darunter. Das haben Sie eigentlich in der Schule auch alles gelernt, was man dafür braucht. Sie haben das Reflexionsgesetz wahrscheinlich gelernt, Einfallslot gleich Ausfallslot, das liegt auf einer Ebene, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und das liegt zum Einfallslot und das liegt auf einer Ebene. Sie haben sich mit Brechung vermutlich befasst, wo auch eine Ebene zwischen einfallendem Strahl und gebrochenem Strahl besteht, in der auch das Lot auf die Ebene zum Auftrittpunkt tatsächlich liegt. Das Ganze, wie das gebrochen wird, ich zeige vielleicht die Bilder gleich mal, das wäre jetzt Reflexion hier, ne? Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, und das wäre Brechung, das heißt, es dringt ein in das Medium, auf das Licht auftrifft. Diese Brechung, wie stark die passiert und wie die beiden Winkel im Verhältnis zu, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, das hängt von der Ausbreitungsgeschwindigkeit ab. Also, vereinfacht gesagt, wird das Licht gebremst, wenn es zum Beispiel aus der Luft in das Glas eintritt, und dadurch entsteht diese Brechung, und das hängt davon ab, mit welchen Ausbreitungsgeschwindigkeiten Sie es zu tun haben, wie stark die Brechung ist. Brechung passiert zum Beispiel auch beim Eintritt ins Wasser, Den Effekt kennen Sie mit dem Stecken, der ins Wasser rein gehalten wird und dann plötzlich ausschaut, als hätte er einen Knick. Man kann es auch ausrechnen. Da gibt es Formeln drüber. Die brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich. Das ist nur eine Erinnerung, was da eigentlich dahinter steckt. Wir haben mit Objektiven zum Beispiel zu tun, die schauen wir uns dann genauer an. Die bestehen aus Glas natürlich, aber aus speziellem Glas, aus optischem Glas, bei dem die Brechungszahl, sprich die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts, ganz genau definiert ist. Das heißt, es ist extra so produziert, dass man genau weiß, wie die Brechung in diesem Glas tatsächlich stattfindet. Die Reflexion, die setzt man an manchen Stellen ein, bei der Spiegelreflexkamera zum Beispiel, eben auf diesem berühmten Spiegel. Aber an den allermeisten Stellen, insbesondere in dem Objektiv, will man die vermeiden, weil die ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen, haben hier Glas von einer Linse und da fällt Licht ein, dann wollen Sie vorwiegend diesen Brechungseffekt und Sie wollen nicht, dass ein Teil des Lichts durch Reflexion wieder verschwindet. Da gibt es ganz einfache Tricks, zum Beispiel diese sogenannte Vergütung oder Antireflexbeschichtung. Wenn Sie so ein Objektiv anschauen, dann sehen Sie, dass das so bläulich-grünlich schillert immer. Das liegt daran, dass da ein Metallfilm drauf gedampft ist, der eine zweite Reflexion mit einer ganz kleinen, mit einem ganz kleinen Versatz erzeugt, sodass sich das reflektierte Licht durch den Phasenversatz gegenseitig auslöscht. Dass da destruktive Interferenz stattfindet, das heißt, das reflektierte Licht wird unterdrückt. Hat man übrigens auf Brillen genauso. Die meisten, wenn Sie beim Optiker eine Brille bestellen, werden Sie auch gefragt, soll die Antireflex vergütet sein oder nicht. Ist das gleiche Prinzip. Und wenn wir das nicht hätten, so eine Vergütung, könnten wir die modernen Objektive überhaupt nicht bauen, weil viel zu viel durch Reflexionsverluste verloren gehen würde. Also ein modernes Zoom-Objektiv hat 10 oder 12 oder so Linsen, die hintereinander geschaltet sind. Und da gibt es ja ganz viele Brechungseffekte und da darf natürlich nicht bei jedem Energie verloren gehen. Ja, ich rede schon die ganze Zeit von Objektiven. Das Grundprinzip von einem Objektiv ist, dass wir es mit Sammellinsen zu tun haben oder auch Zerstreuungslinsen, aber zunächst mal der wichtigere Typ für uns ist die Sammellinse. Das kennen Sie auch aus der, sozusagen von jeder Lupe, dass die Sammellinse einen Brennpunkt hat, in dem sich die bricht das Licht und sammelt das auf einen Brennpunkt. Und den Abstand des Brennpunkts von der Linsenebene, den nennt man die Brennweite. Das ist also die Geschichte, wenn Sie mit der Lupe eben ein Loch ins Papier brennen, das Sonnenlicht konzentrieren, dann ist das genau dieser Brennpunkt, darum heißt er auch so, von dem die Rede ist. Das Gegenstück ist die Zerstreuungslinse, eine konkave Linse, die paralleles Licht eben zerstreut in einem bestimmten Winkel. Auch da kann man eine Brennweite definieren, indem man eben in Richtung des einfallenden Lichts geht und sozusagen ausgehenden Strahlen fortsetzt und wo sich die schneiden, ist da der Brennpunkt. Also das heißt, das ausgehende Licht ist dann sozusagen so gerichtet, als käme es von einem Punkt, der im Brennpunkt sitzt. Das wäre da irgendwie ein Glühbirnchen an der Stelle. Das ist zunächst mal recht einfach und übersichtlich. Objektive sind jetzt natürlich in der Regel nicht genau eine solche Linse, sondern sind komplexe Systeme von Sammellinsen und Zerstreuungslinsen, die aber im Nettoeffekt sozusagen wie eine Sammellinse wirken. Also wir werden im Folgenden immer so tun, als wäre das Objektiv eine Sammellinse mit einer bestimmten Brennweite. Einer der Tricks von diesen vielen Linsen, die man im Objektiv hat, ist, dass man die Brennweite verstellen kann, indem man die Linsen zueinander verschiebt. Ein zweiter Trick, den diese Objektive machen, ist, dass sie eben wirklich versuchen, eine komplett gleichmäßige Abbildungsleistung über die gesamte Fläche des Bilds, das wir dann tatsächlich aufzeichnen, zu bringen. Das ist mit einer reinen, einfachen Sammellinse nicht so einfach. Ja, wenn wir jetzt uns also so eine Sammellinse vorstellen und wir haben irgendeinen Gegenstand und wollen ein Bild davon, ja, dann können wir uns natürlich zuerst mal die Brennweite überlegen, die ist jetzt hier eingetragen. Und dann gibt es natürlich Lichtstrahlen, die von dem Gegenstand aufs Bild fallen. Und jetzt nehmen wir mal nur die Lichtstrahlen an, die von der Spitze dieses Gegenstands, stellen wir uns mal vor, dieser Pfeil, da wäre irgendwie ein Baum oder ein Kirchturm oder so. Und wir nehmen die Spitze davon und schauen uns die Lichtstrahlen an. Also ein Lichtstrahl läuft zum Beispiel genau durch die Mitte unserer Linse und an dem wird nichts gebrochen. Der kommt gerade durch sozusagen. Ein anderer Lichtstrahl trifft die Linse sozusagen im rechten Winkel und an dem sieht man genau, wie er gebrochen wird. Da ist dieser Brechungswinkel relevant. Der wird genau so gebrochen, dass er durch den Brennpunkt geht. Und jetzt sehen Sie schon, dass es einen Punkt gibt im Bildraum. Da kommt sozusagen diese Pfeilspitze wieder an. Das ist im Prinzip jetzt genauso wie bei der Lochkamera. Sie haben das Bild des Objekts in der Kamera drin, auf der Mattscheibe sozusagen. Und genau wie bei der Lochkamera, das war vorher da auch schon angedeutet, ist das Bild umgekehrt. Das heißt, es steht auf dem Kopf. Also da ist jetzt das Bild dieses Gegenstands. Und das gleiche Spiel, das ich hier mit den Strahlen gemacht habe, gilt natürlich für jeden Punkt auf dem Gegenstand. Interessant ist, dass es noch weitere Strahlen gibt. Also zum Beispiel ein Strahl, der auf der anderen Seite sozusagen das Objektiv trifft. Bei dem kann man auch konstruieren, wo er hingeht, indem man den Fall nimmt, dass der hier durch den Brennpunkt geht. Dann muss er nämlich auch wieder genau parallel zur optischen Achse rauskommen. Das heißt, es sind jetzt zum Beispiel drei Strahlen, die man leicht konstruieren kann, die sich in diesem einen Punkt schneiden. Das heißt, wir haben also hier einen Gegenstand und hier ein Bild und jeder Punkt auf dem Gegenstand wird auf einem Punkt in dem Bild abgebildet. Da kann man jetzt natürlich gewaltiges Rechnen anfangen. Zum Beispiel, wie groß das Verhältnis von G und B eigentlich jetzt ist. Also wenn wir eine bestimmte Größe von G haben, wie groß ist das B? Meistens ist es eher andersrum. Wir haben eine bestimmte Größe von dem B, weil wir wissen, wie groß unser Sensor oder unser Film ist. Oder unsere Mattscheibe bei einem ganz elementaren Fall. Da kann man jetzt ausrechnen, was der Abbildungsmaßstab ist, wobei ich da gleich sagen muss, diese Rechnung, dass man Abbildungsmaßstab so ausrechnet, trifft man in der Praxis eigentlich nur bei der sogenannten Makrofotografie, wenn Sie also wenn Sie Bildweiten haben, die also Entfernungen vom Objekt zum Objektiv, die sagen wir in der Größenordnung ungefähr ihrer Brennweite sind. Wenn Sie nun wirklich was haben, das 10 Meter weit weg ist und Ihr Sensor ist bloß 8 mm groß, dann gelten einfach ein bisschen andere Verhältnisse, da ist dieser Abbildungsmaßstab so direkt nicht mehr wirklich aussagekräftig. Aber bloß um Ihnen zu zeigen, dass da eben eine Menge Geometrie und auch drin steckt, diese Zusammenhänge, die hier stehen, kann man sich mit ein bisschen Geometrie durchaus zurecht suchen. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt mal das G und das B nehmen, das B trifft man ja auch hier wieder auf sozusagen auf der Linse vom Mittelpunkt raus, da ist eine parallele Linie. Und dann können Sie sagen, dass dieses G zu dem B sich so verhält wie das F zu dem G minus F, ganz einfach nach dem Strahlensatz aus der Geometrie. Und da kann man also mehrfach den Strahlensatz anwenden und dadurch solche Zusammenhänge herleiten, wie zum Beispiel den Zusammenhang zwischen F und G und B, der da rechts unten steht. Für uns praktisch wichtiger ist, dass wir ein Phänomen haben, das wir wirklich jetzt auch bei Bildern und wenn wir mit einer Kamera umgehen, antreffen, nämlich die sogenannte Fokussierung. Wir haben ja vorher gesehen, dass so eine Linse einen genauen Punkt sozusagen hat, wenn wir ein bestimmtes Objekt annehmen und eine bestimmte Brennweite, wohin die diesen Punkt des Gegenstands abbildet. Das heißt, wir wissen, wenn wir jetzt diese Skizze hier haben, da ist unser Gegenstand, da ist unsere Brennweite, dann ist das Bild einfach hier. Jetzt kann ich da Varianten von anschauen. Ich kann die Bildebene verschieben und die Brennweite aber gleich lassen. Ja, Sie sehen das jetzt genau das gleiche Bildchen und ich habe die Bildebene einfach näher an den Brennpunkt hingeschoben. Und wenn man die gleiche Zeichnung dann wieder aufzeichnet, dann kann man anschauen, welcher Gegenstand das ist. Das ist dann ein Gegenstand, der ein Stückchen weiter weg ist und dementsprechend auch größer. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen die gleichen Verhältnisse wieder. Es wird wieder ein Punkt des Gegenstands auf diesem Bildpunkt abgebildet, aber der ist weiter weg und größer. Und wir können also dadurch, dass wir bei fester Brennweite unser Bild nach vorne und hinten schieben oder umgekehrt unser Bild festlassen und das Objektiv nach vorne und hinten bewegen, können wir die Stelle sozusagen bestimmen, von der weg Objekte scharf auf unser Bild abgebildet werden. Ja, wenn Sie es andersrum überlegen, was praktisch passiert in der Kamera ist, Sie haben ein Objektiv mit einer, nehmen wir mal an, festen Brennweite oder zumindest irgendwann mal fest eingestellten Brennweite und Sie haben einen festen Sensor zum Beispiel oder einen Film bei einer analogen Kamera und dann gibt es diese sogenannte Entfernungseinstellung, bei der Sie de facto eigentlich diese optische Ebene der Hauptlinsenebene des Objektivs nach vorne und hinten verschieben, auf das Bild zu, auf Ihren Sensor zu oder vom Sensor weg. Und wenn Sie es den Abstand kleiner machen sozusagen, dann wird das Objekt dort größer sozusagen, weiter weg. Das heißt, Sie stellen dann so ein, dass weiter weg entfernte und größere Objekte scharf abgebildet werden. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ich das A so weit verkleinere, dass es ganz weg ist, dass sozusagen meine Bildebene bei der Brennweite ist. Und wenn man sich das aufzeichnet, was dann passiert, dann bedeutet das, dass es eigentlich keinen richtigen Bildpunkt mehr gibt, der abgebildet wird, sondern dass diese Strahlen, die sich hier noch geschnitten haben, dass die alle parallel werden. Und das bedeutet, dass der abgebildete Punkt sozusagen im Unendlichen liegt. Das kennen Sie vielleicht auch von Kameras, dass es die Unendlich-Einstellung gibt. Auch das schöne Unendlich-Symbol auf den Kameras immer findet. Ja, jetzt wissen wir also, dass wir scharf stellen können. Und wir haben aber natürlich immer auch nur eine Ebene, also in einer bestimmten Entfernung von unserer Kamera sozusagen, in der wir Objekte scharf abbilden. Und es gibt natürlich andere Objekte auch, die sind näher da oder weiter weg. Bei einer Landschaftsaufnahme haben Sie eben irgendwo hinten den Berg und dann einen Baum und weiter vorne irgendwie noch eine Blume. Die sind natürlich in ganz verschiedenen Entfernungen. Und jetzt müssen wir anschauen, was da passiert. Wir haben also jetzt auf dieses grüne Objekt, ich habe es extra grün gemacht, so in Analogie zu geht in Ordnung, ist scharf gestellt. Also auf das haben Sie scharf gestellt, das wird hier scharf abgebildet auf diese Bildebene, wie sie eingezeichnet ist, durch die entsprechende Entfernungseinstellung hier. Und jetzt haben wir ein näheres Objekt in Rot eingezeichnet, auf das nicht gleichzeitig scharf gestellt werden kann. Geht nicht. Da müssten wir die Fokussierung verändern. Müssten wir also hier den Abstand zwischen dem Objektiv und der Bildebene vergrößern. Können wir nicht machen, weil wir das ja gleichzeitig hier scharf haben wollen. Ja, und was passiert jetzt? Im Prinzip, nach unseren optischen Gesetzen, wird hier ein Punkt angesteuert sozusagen, der weiter hinten liegt, als unsere Bildebene ist. Dorthin versucht unsere Kamera sozusagen jetzt diesen Gegenstand scharf abzubilden. Und nachdem unsere Bildebene aber nicht da liegt, wo der Punkt wäre, sondern da vorne liegt, passiert was ganz Einfaches. Der Strahl ist sozusagen noch nicht gebündelt, der ist relativ breit noch, das heißt, es wird ein ganzer Kreis. Also hier ist zunächst mal ein Streifen zu sehen, aber das Ganze muss man sich ja sozusagen kreisrund in allen Drehrichtungen, die Linse ist ja auch rund, in allen Richtungen gleich vorstellen. Und dann ist das, was hier so ein kleiner Balken ist ein Kreis. Das heißt, es wird auf einen Zerstreuungskreis abgebildet. Und das ist das, was man Unschärfe nennt. Punkte des Gegenstands werden Kreise. Das ist jetzt, hört sich alles ganz physikalisch und theoretisch an, hat aber extrem praktische Konsequenzen. Das ist also jetzt so eine Szenerie, wo Sie eben im Vordergrund da diesen Löwen da haben und im Hintergrund den Fluss und die Schiffe. Und Sie müssen sich in dem Fall, ich werde gleich nochmal sagen, wie man das auch noch ein bisschen ändern kann, aber Sie müssen sich in dem Fall entscheiden, auf was Sie scharf stellen. Hier ist also auf das Vordergrundelement fokussiert, hier auf das Hintergrundelement fokussiert. Also ich habe auf einer Urlaubsreise mal einfach bewusst Fotos gemacht, an denen man das auch vorführen kann und die ziehen sich jetzt so durch die Vorlesung durch, also gleichzeitig ein Dia-Vortrag hier. Aber ich denke, der Effekt ist relativ klar zu sehen und dieser unscharfe Löwe hier, das ist genau dieses Problem, dass sozusagen aus jedem Punkt, den wir hier abbilden, ein ganzer Kreis wird und dadurch wird der so verschwommen. Es steckt also hinter unscharfen Fotos, hinter einer Sorte von Unschärfe, die man in Fotos hat. Übrigens ist das Ganze so deutlich zu sehen, nur wenn Sie eine relativ aufwendige Kamera auch benutzen. Sie werden sich relativ schwer tun, so deutliche Unterschiede zum Beispiel mal selber auszuprobieren, wenn Sie mit irgendeiner ganz kleinen vollautomatischen Taschenkamera arbeiten. Das werden wir auch gleich noch sehen, woran das liegt. Und deswegen werden wir im Praktikum auch eine semiprofessionelle digitale Spiegelreflexkamera für Sie haben, mit der man sowas dann wirklich machen kann. Ja, jetzt war ich schon bei den Taschenkameras, bei denen kümmert man sich meistens um die Fokussierung gar nicht, da drückt man Auslöser halb durch und dann macht es irgendwie Piep oder es geht ein grünes Licht an oder sowas und dann heißt es scharf gestellt, man löst aus. Das ist ein sogenanntes Autofokus-System, automatische Fokussierung. Da wird dieses Einstellen des Objektivabstands sozusagen zur Bildebene von dem Stellmotor bewirkt. Und wir brauchen einen Sensor natürlich, der die Schärfenunterschiede misst. Bei ein bisschen besseren Kameras gibt es dann auch ein Licht für Dunkelheit, dass da noch was zu sehen ist, wenn man eben im Dunkeln die scharf stellen will. Wobei Schärfenunterschiede zu messen natürlich jetzt schwierig ist. Was heißt das eigentlich? Also man kann sich klar machen, wenn, nachdem alle Dinge, die unscharf abgebildet werden, auf Kreise abgebildet werden, ist das ein kontrastarmes Bild, das da entsteht. Das sind die benachbarte Punkte, haben im Wesentlichen den gleichen Helligkeitswert. Wenn Sie scharf gestellt haben, dann gibt es starke Kontraste, dann gibt es Bereiche, wo benachbarte Punkte deutlich andere Helligkeitswerte haben, untereinander deutlich andere Helligkeitswerte haben. Das ist eins der Prinzipien, da gibt es ein bisschen Varianten davon, aber es ist eins der Prinzipien, dass diese Sensoren für die Schärfe sozusagen nutzen. Und das können Sie auch wunderbar erleben, dass das das Prinzip ist, wenn Sie zum Beispiel versuchen, auf eine weiße oder irgendwie einheitlich farbige Fläche scharf zu stellen, in der vom Motiv her kein Kontrast drin ist. Also gerade mit so einer digitalen Spiegelreflexkamera, wo man das so richtig sieht und hört, wie die scharf stellt, merkt man das mal richtig, dass die dann so vor- und zurückfährt und einfach den Schärfepunkt nicht findet, weil eben da kein Kontrast drin ist. Also ist bei manchen Motiven nicht ganz so einfach mit der Kontrastmessung, kann das auch nicht funktionieren und dementsprechend ist es natürlich auch gut, wenn man die dann manuell einstellen kann. Da kann man jetzt noch viel, viel mehr machen beim Autofokus. Also eine gute Kamera, sehr hochwertige Kamera, hat zum Beispiel mehrere Felder, in denen sie die Entfernung misst, weil so ein Motiv ja natürlich verschiedene Bestandteile hat. Gute Kameras machen es auch so, dass sie dann die kürzeste Distanz berechnen, oder das kann man auch verschiedene Programme manchmal einstellen, die kürzeste Distanz wählen und darauf scharf stellen, weil das vielleicht das Hauptobjekt ist. Es gibt Kameras, die erlauben, Objekte zu verfolgen in so einem Sportmodus. Das heißt, wenn so ein Objekt erkannt ist als eins, das auf das scharf gestellt wird und das bewegt sich, dass dann die Schärfe nachgeführt wird. Also wenn sich das zum Beispiel wegbewegt, dann wird eben entsprechend nachfokussiert. Bis dahin, dass die Bewegung vorausberechnet wird auf den Moment des Auslösens hin. Klassische Beispiel ist, dass irgendwie jemand das Kind auf der Schaukel, das auf die Kamera zuschaukelt, zum Beispiel auslösen. Dann hilft es natürlich nichts, wenn die Kamera in dem Moment scharf stellt, wo gerade vor dem Auslösen noch gesehen wurde, wo die Schaukel ist, sondern sie muss da scharf stellen, wo die Schaukel dann ist, wenn wirklich aufgenommen wird. Und gute Kameras können das ausrechnen. Was auch vielleicht wichtig ist, wenn Sie praktisch mit einer hochwertigen Kamera zu tun haben, ist der Begriff der Schärfepriorität und der Auslösepriorität. Also die meisten Belichtungsprogramme, Autofokusprogramme, haben Schärfepriorität. Das heißt, die Kamera versucht zuerst scharf zu stellen und löst nicht aus, solange die nicht der Meinung ist, das Bild ist scharf. Das kann dazu führen, dass Sie auslösen wollen und es passiert nichts. Ist dafür da, dass Sie keine unscharfen Bilder machen. Aber zum Beispiel in der Sportfotografie oder Reportagefotografie, wo man einfach sagt, vielleicht ist mir sogar ein unscharfes Bild einfach wichtiger als gar kein Bild oder lieber als gar kein Bild oder ich will vielleicht auch aus gestalterischen Gründen mit unscharfen Bildern leben, da braucht man dann Auslösepriorität. Und wenn Sie umstellen auf diese sogenannten Sportprogramme zum Beispiel bei vielen Kameras, dann ist oft damit verbunden, dass Sie Auslösepriorität haben. Also eine ganze Menge von Dingen, die man da sozusagen schon an so einer einfachen Sache wie dem Scharfstellen sieht. Da ist also ein ganzes großes Feld an Technik dahinter, in dem über Jahrhunderte, kann man fast sagen, schon weiterentwickelt wurde. Und wenn Sie damit nichts zu tun hatten vorher, ist es natürlich jetzt auch nicht zu erwarten, dass Sie da sofort alles verstehen. Aber ich will zumindest mal so die wichtigsten Begriffe hier Revue passieren lassen. Ja, der Bildwinkel ist eine andere Sache, die man kennen muss. Ich habe die ganze Konstruktion von vorher jetzt mal gespiegelt, weil das passiert ja sozusagen symmetrisch in alle Richtungen gleichzeitig. Wir haben eine kreisrunde Optik. Wir haben im Prinzip auch eigentlich einen kreisrunden Abbildungsbereich. Dass wir da ein viereckiges Format drauflegen, ist eigentlich mehr oder minder durch die Produktions- oder Nachverarbeitungsgegebenheiten festgelegt, dass man eben Bilder im quadratischen oder eher rechteckigen Format irgendwie vernünftiger verarbeiten kann, schneiden kann und dass die Monitore rechteckig sind und so weiter. Aber zunächst mal wäre eigentlich das logische Bild, das da entsteht, wäre kreisrund. Deswegen gibt man die Größe des Bildes als Diagonale des Bildformats an. Das ist sozusagen die längste Strecke, die in diesem Bildformat irgendwie vorkommt. So groß ist unser Sensor oder unser Film, den wir benutzen, wie die Diagonale des rechteckigen Formats ist. Das heißt, hier ist D eingezeichnet und unsere Bildgröße von vorher, Bildhöhe, die ist also die halbe dann. Ja, wenn Sie jetzt das Bildchen anschauen, dann gibt es hier natürlich diesen Winkel sozusagen, in dem Gegenstände erfasst werden. Und wenn ich den mal mit Delta bezeichne, dann finde ich der Delta halbe hier wieder und hier das d halbe haben wir gesagt. Und jetzt haben wir hier so ein schönes Dreieck mit f Delta halbe und d halbe und dann sehen wir, dass man da ganz normale Trigonometrie drauf anwenden kann. Also zum Beispiel sagen können, dass der Tangens von Delta halbe gleich d halbe zu f ist. Das ist jetzt auch wieder nichts, mit dem wir weiterrechnen, aber es macht ganz klar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen unserem Bildwinkel und der Bildschirmdiagonale und der Brennweite. Das heißt, wenn Sie die Bildschirmdiagonale oder Sensordiagonale, Formatgröße festgelegt haben und die Brennweite festgelegt haben, dann haben Sie auch Ihren Bildwinkel festgelegt. Also das ist ganz entscheidend. In der Praxis heißt es, der Winkel sozusagen, in dem Objekte erfasst werden, hängt einerseits von der Brennweite ab, das weiß vielleicht jeder. Langbrennweitige und kurzbrennweitige Objektive sind also enge, haben wir gleich auch noch Beispiele dazu, sind kleine Bildwinkel, also zum Beispiel Teleobjektiv hat einen kleinen Bildwinkel, lange Brennweite, Weitwinkel hat großen Bildwinkel, kurze Brennweite. Aber es hängt auch noch vom Bildformat ab. Das heißt, es ist die Brennweite, von der können Sie denn nur dann sagen, welchen Bildwinkel das ausmacht, wenn Sie das die Größe des Bildformats kennen, was bei digitalen Kameras heißt, die Größe des Sensors. Ja, früher gab es bei der analogen Fotografie eigentlich im Wesentlichen ein Format, das sich stark verbreitet hat, das war das Kleinbildformat, 24x36 mm. Es gibt auch daneben Formate wie 6x6, die sogenannten Mittelformatkameras, quadratisches Format, und es gibt auch noch kleinere, diese APS-Formate. Aber das verbreitetste war schon das 24x36, was eine Diagonale von ca. 43 mm gibt. Und man sagt generell, wenn ich so ein Bildformat habe, dann ist eine Normalbrennweite, ein normaler Blickwinkel dann sozusagen auch, ist dann, wenn die Brennweite ungefähr gleich der Bildformatdiagonale ist. Das heißt, fürs Kleinbildformat ist eine Normalbrennweite 45 mm so ungefähr. In der Praxis bezeichnet man als Normalbrennweiten meistens auch noch 50 mm, also seltsamerweise bei Kompaktkameras hat man immer 45 genommen, bei Spiegelreflexkameras 50, aber in der Größenordnung liegen die Normalbrennweiten und das bedeutet, dass man Bildwinkel in der Größenordnung von 45 Grad haben, was so in etwa eine natürliche Wiedergabe der menschlichen Wahrnehmung der Szenerie gibt. Jetzt, wenn Sie eine Digitalkamera nehmen, das ist jetzt schon eine ältere, die PowerShot G2, inzwischen gibt es die G10, aber mit dem Prinzip hat sich nichts geändert. Da stehen so komische Sachen drauf, 7 bis 21 mm, das ist die Brennweite des Objektivs, das ist ein Zoom-Objektiv, das verstellbar ist zwischen 7 und 21 mm. Und um die zweite Angabe kümmern wir uns noch, die Blendenangabe oder Lichtstärke. Ja, da ist natürlich ein weiter Weg zu den 45 mm, die wir bei der Normaloptik eigentlich hatten. Und das liegt einfach daran, dass in dieser Digitalkamera eben kein Sensor drin ist, der so groß ist wie das Kleinbildformat, sondern ein wesentlich kleinerer Sensor. Die Sensordiagonale ist in dem Fall bei der G2 nur 8,98 mm, also nur 9 mm groß. Ein ganz kleiner Chip, auf den das Ganze fällt. Und dementsprechend sind natürlich 9 mm in Normalbrennweite in dem Fall. Und dann ist das 7 bis 21 mm, ist eben dann aus einem Brennweitenbereich unter dem normalen bis doch deutlich in den Brennweitenbereich über die normale Brennweite. Also sprich ein leichter, weiterer Winkel und eine Möglichkeit zu vergrößern, sozusagen den Bildwinkel klein zu machen. Weil das so verwirrend ist und man die Sensordiagonalen eben von den meisten Kameras nicht kennt, wird inzwischen bei den meisten Prospektangaben das sogenannte Kleinbildäquivalent für Brennweiten angegeben. Da muss man immer genau aufpassen, wenn man irgendwas liest über ein Objektiv und seine Brennweite. Wenn das gut beschrieben ist, dann steht da dabei, entweder was die richtige Brennweite ist und was Kleinbildäquivalent ist, oder es steht eben bei der Brennweitenangabe klar dabei, ob es das Kleinbildäquivalent ist. Kleinbildäquivalent heißt sozusagen, was würde, also man benimmt den Bildwinkel sozusagen und sagt, was müsste man beim Kleinbildformat für eine Brennweite haben, um den gleichen Bildwinkel zu erzeugen. Sprich, zu den 9 mm ist das Kleinbildäquivalent 45 mm. Das kommt daher, dass die meisten Fotografen eben einfach gewöhnt sind an diese Zahlen, fürs, was eine Brennweite eigentlich bedeutet beim Kleinbildformat und sich darunter was vorstellen können. und was auch ein bisschen blöd ist, das immer alles umzurechnen. Im Praktikum werden wir, das ist jetzt, wir haben zwei Kameras, das ist die neuere davon, die ist brandneu, die EOS 50D, wenn wir da einsetzen. Und das ist eine digitale Spiegelreflexkamera, aber Spiegelreflex muss ich Ihnen dann auch gleich noch was erzählen. Und die hat ganz viele Einstellmöglichkeiten natürlich und hat auch einen großen Sensor. Da merkt man so einen großen Unterschied zwischen Kameraqualitäten. Also wie gesagt, die billigen Kameras haben sehr kleine Sensoren, was bedeutet, dass auch das Objektiv klein und leicht sein kann. Also wenn ich eine Kamera baue, die ich in die Hosentasche stecken will, dann ist natürlich ein kleiner Sensor gar nicht so schlecht, weil ich dann ein kleines, leichtes Objektiv auch dazu bauen kann. Das steht auch nicht so weit raus dann. Aber in dem Moment, wo ich wirklich auf die Bildqualität den Schwerpunkt lege, nehme ich einen großen Sensor, brauche ein entsprechend großes und schweres Objektiv. Darum sind die Kameras eben auch vergleichsweise klobig. Das ist die verbreitetste Sensorgröße momentan bei Spiegelreflexen. Das ist das DX-Format vom ehemaligen APS-Format, eigentlich ist dafür wiederverwendet worden. Das ist 22x15 mm. Und Sie werden, egal ob es jetzt eine Canon oder eine Nikon, von den großen Herstellern, wenn Sie eine digitale Spiegelreflex anschauen, werden Sie meistens dieses Format finden. Es gibt inzwischen aber auch schon Kameras, die wirklich das volle Kleinbildformat 24x36er Sensorgröße haben. Das hat große Vorteile, wenn der Sensor groß ist, vor allem bei niedrigen Lichtmengen. Wenn Sie also im fast Dunklen fotografieren wollen, merken Sie den Unterschied ganz deutlich. Ja, und bei dieser DX-Brennweite, wenn Sie es auf Kleinbild umrechnen wollen, müssen Sie das Faustregel immer mit 1,5 mal nehmen. Das ist das Häufigste, das heißt, wenn Sie jetzt hier ein Normalobjektiv haben, dann hat das 30 mm und dann mit mal 1,5 kommen Sie in den Bereich des Kleinbild-Normalobjektivs. Ja, jetzt zeige ich so viel von einem Normalobjektiv, das ist das gleiche Motiv jetzt, die gleiche Pagode hier, am gleichen Standort, mit der gleichen Kamera, aber einfach mit veränderten Brennweiten. Ich habe dabei auch die Objektive gewechselt, weil ich es versucht habe, ganz stark zu verändern. Also das ist die Normalperspektive. Teleobjektiv holt also Details ran sozusagen, wie mit einem Fernrohr, ganz kleiner Bildwinkel. Da hat man bei Kleinbild typischerweise 100 mm und mehr, also 100 bis 200 sind so gängige, aber es können auch 100 bis 300, es gibt auch super Teleobjektive mit 500 mm. Ein Weitwinkelobjektiv ist eins, das sozusagen den Eindruck erweckt, als wäre man irgendwie nach hinten gegangen. Man bleibt am gleichen Ort stehen, aber es hat einen größeren Bildwinkel, das ist also auch wieder an der gleichen Stelle mit einem Weitwinkel, hat so einen Panoramaeffekt und die klassische Weitwinkelbrennweite beim Kleinbild ist 35 mm, verbreitet auch mal 28 oder so. Also bei 35 hat man Bildwinkel schon von 65 Grad. Ja, und dann gibt es noch Extreme, nämlich zum Beispiel Fisheye-Objektive, das ist ein super Weitwinkel, das bis zu 180 Grad Bildwinkel im Extremfall gehen kann. Und es gibt natürlich die Zoom-Objektive, bei denen man einstellen kann, was die Brennweite ist. Und da gibt man meistens sozusagen das Verhältnis von dem, wie das Vielfache der unteren Brennweite, die größte Brennweite ist, mit so einem Faktor an und sagt, also 7 bis 21 ist ein Dreifach-Zoom, was von 7 auf 3 mal 7 gleich 21 zoomen kann. Also jetzt nochmal mein Motiv hier. Das ist also ein extremes Weitwinkel, 10 mm ist die reale Brennweite und drunter steht immer das Kleinbild-Äquivalent, also 15 mm. Das ist jetzt ein normales Kleinbild-Weitwinkel sozusagen. Das ist Normalperspektive sozusagen, Normalobjektiv. Immer noch an der gleichen Stelle mit 75 mm in der Kleinbildperspektive 100. Das wäre jetzt schon ein leichtes Tele und das ist ein starkes Tele, wenn man 300 mm im Kleinbildbereich hat. Und das sind jetzt Beispiele, die nicht von mir stammen, die ich mir irgendwo her gesucht habe, mit einer 15 mm Objektiv. Das ist ein extremes Weitwinkel schon. Da merken Sie auch, dass die ganzen Perspektiven nicht mehr wirklich stimmen, dass gerade Linien total verkrümmt werden. Oder das ist ein echtes Fischei, das fast 180 Grad Bildwinkel hat und dann meistens auch kreisrund abbildet, was dann nur für Spezialeffekte natürlich sinnvoll ist. Sie sehen ja, wie der Horizont da auch verzerrt wird. Ja, nochmal ein bisschen Richtung schon fast Bildgestaltung auch. Das ist der gleiche Standort mit einem super Weitwinkel und mit einem starken Tele aufgenommen. Das möchte man gar nicht glauben, wenn man die beiden Bilder anschaut, aber es ist tatsächlich so, dass diese Hochhäuser, ist jetzt hier in der Projektion ganz schwach zu erkennen, aber die sind da hinten, irgendwo am Ende der Straße. Das heißt, ich habe ganz verschiedene Effekte, je nachdem, welche Brennweite ich einsetze. Und wenn Sie die beiden Bilder anschauen, die erzählen auch ganz verschiedene Geschichten natürlich. Das Weitwinkel ist generell gut dafür, räumliche Tiefe zu erzeugen, Staffelung sozusagen, während das Tele also das Gefühl vermittelt, dass die Dinge viel dichter beisammen sind, als sie in der Realität sind. Wenn sie da, man sieht zwar schon jetzt am Projekt relativ schlecht, aber wenn sie da an der Seite diese Bäume oder was das sind, Fahnenmasten anschauen, die schauen aus, als wären sie ganz dicht hintereinander. Die berühmten Fotos von München mit der Alpenkette hinter der Frauenkirche, das ist alles mit einem super Tele aufgenommen, dass die Tiefe einfach sozusagen flach macht, dass die Sachen so darstellt, als wären sie, obwohl sie weit auseinander sind, fast in einer Ebene. Das ist also was, das sie mit der Brennweitenwahl ganz stark bestimmen können. So, jetzt haben wir also Brennweite und Fokussierung angeschaut. Es gibt natürlich auch diese Blende, die war vorher schon mal so ein bisschen aufgetaucht. Objektive haben einfach einen gewissen Durchmesser, die Eintrittspupille. Und den kann ich einstellen, diesen Durchmesser der Eintrittspupille. Und dafür gibt es Irisblenden, das sind so Metallblenden, die so ineinander geschoben werden, dass ich ein kleineres Loch sozusagen da machen kann. Man muss sich das so vorstellen, hier ist also eine festgelegte Eintrittspupille und jetzt ziehe ich diese Blende zu, damit die Eintrittspupille einfach kleiner gemacht. Das hat verschiedene Auswirkungen. Zunächst mal wird es einfach dunkler. Ja, das macht einfach das Bild dunkler. Zunächst mal ändert sich die Größe, die Ausleuchtung, die Schärfe und so weiter nicht, aber es gibt bestimmte weitere Effekte, die dann indirekt bewirkt werden. Jetzt muss man zuerst mal schauen, wie wir die Blendenöffnung überhaupt messen. Das ist so, dass die Blendenöffnung was mit der Brennweite schon wieder zu tun hat. Ich muss, um das gleiche Licht auf meinen Sensor hinten zu bekommen, bei einem kleinen Bildwinkel natürlich eine größere Pupille haben. Ja, das ist irgendwie schon klar. Wenn ich also bloß so einen kleinen Ausschnitt habe, dann muss ich, um das gleiche Licht zu bekommen, einfach viel mehr Licht reinlassen, also insgesamt die Linse größer machen. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich messe das irgendwie in Zentimetern oder so, sondern ich muss relativ zur Brennweite messen. Man arbeitet da mit einem Quotienten aus der Brennweite und der Eintrittspupille und das ist eigentlich das Maß der Blende. Und da kommen dann so Zahlen raus, typische Zahlen, die man so trifft, die gehen irgendwie bei 2,8 zum Beispiel an. Sehen Sie hier, hier steht noch, hier geht es bei 2,0 sogar an und gehören zum Beispiel auf 11. Jetzt fragt man sich, was das eigentlich für Zahlen sind. Also was man denen schon ansieht, dass es Zweierpotenzen sind, 1, 2, 4, 8, 16, 32, das freut uns Informatiker. Wobei 1 zunächst mal heißt, Pupillengröße ist gleich der Brennweite. Also wenn Sie ein 50 mm Objektiv haben und Sie haben Lichtstärke 1, dann bedeutet das, oder Blende 1, dann bedeutet das, dass Sie eine 50 mm große wirksame Pupillenöffnung haben. Das ist unglaublich teuer zu bauen, dass man wirklich 50 mm Öffnung hat, die richtige Linse drumherum muss noch ganzes Stück größer sein. Das ist also ein unbezahlbares und teures Objektiv. Zahlen Sie mehrere tausend Euro dafür, wenn Sie es wirklich wollen. Die meisten sind natürlich kleiner. Und dann ist jetzt ein Problem, wenn Sie jetzt die halbe Pupillengröße nehmen, Wert 2, dann ist das Ganze auf der Fläche, dann wird das quadriert quasi, dann haben Sie schon ein Viertel der Lichtmenge. Und ich möchte natürlich gerne eine Skala haben, um das einzustellen, weil ich sagen kann, ich kann die Lichtmenge halbieren. Deswegen gibt man Zwischenschritte mit dem Faktor Wurzel 2 an. Das hängt nur damit zusammen, dass wir eben eine Fläche haben, auf der wir fotografieren und damit eben die Lichtmenge, die jetzt auf einer bestimmten, wenn ich jetzt die Pupillengröße in Zentimetern messe, ich sie in Wirklichkeit dann mit einem Kreis zu tun habe, dann letztlich eben quadratisch diese Pupillengröße eingeht. Darum muss ich, um zu halbieren, Lichtmenge zu halbieren, mit einem Faktor Wurzel 2 multiplizieren. Deswegen ist der nächste Schritt mit der halben Lichtmenge nach 1 ist 1,4. Das ist jetzt ein Normalobjektiv, das Sie sich auch noch leisten können. Vielleicht auch schon ein edles, aber das ist so eine typische Lichtstärke von einem Normalobjektiv. Die meisten gehen irgendwo bei 2 oder 2,8 an und da gibt es da diese Skala eben. 0,7 wäre theoretisch natürlich auch denkbar. 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 und so weiter. Und diese Zwischenschritte ergeben sich eben immer wegen der 1,4 der Wurzel 2. Ich habe jetzt schon ein paar Mal Lichtstärke gesagt. Lichtstärke ist einfach der größte Wert, auf den Sie das Objektiv einstellen können. Also die größte Blendenöffnung, das ist von der Zahl her die kleinste Zahl. Das sehen Sie hier, dass das meistens auf den Objektiven angegeben ist. Also die Lichtstärke ist sozusagen der kleinste Blendenzahl, die größte Blendenöffnung. In dem Fall wäre also 2,0. Sozusagen die Leistungsfähigkeit und der Lichtstärke von dem Objektiv. Man muss sich daran gewöhnen, dass hohe Werte, kleine Öffnungen sind. Also das ist einfach ein bisschen irritierend. Bei Blende 22 ist also die Blende fast zu und bei Blende 2 ist sie fast auf. Ja, so ein Objektiv kann zum Beispiel, wie hier bezeichnet sein, 1 zu 2,0 bis 2,5. Das 1 zu macht klar, dass das relativ zur Brennweite nur gemeint ist. Und die Lichtstärke variiert, je nachdem, weil es ja ein Zoom-Objektiv, je nachdem, wie Sie das Zoom einstellen. Bei 7 mm ist es 2,0 und bei 21 ist es 2,5. Das ist also mit diesem Bereich der Lichtstärke gemeint. Das heißt, wenn Sie mit dem Zoom-Objektiv in den Telebereich gehen, dann können Sie weniger weit sozusagen das aufmachen, die Blende. Das ist auch klar, weil Sie damit den Bildwinkel kleiner haben und dann eben weniger Licht sozusagen einfällt. Jetzt kommt was Raffiniertes, was also jetzt alle diese Dinge, die Blende, die Fokussierung und die Schärfe sozusagen zusammenbindet. Wir haben ja vorher angeschaut, was passiert, wenn was unscharf abgebildet wird. Das Bild von vorher, bloß das ich es jetzt nochmal symmetrisch dargestellt habe. Also wir haben ein Objekt, ein grünes Objekt, das wird scharf abgebildet auf unserem Film oder unserem Sensor und dann haben wir ein rotes Objekt, das wird unscharf abgebildet, hat einen Zerstreuungskreis. Und jetzt sieht man schon, dass hier diese Blende angedeutet ist. Im oberen Bild ist die Blende nicht wirksam gewesen. Jetzt ziehe ich die Blende zu. Ich mache also eine kleinere Öffnung künstlich. Und wenn Sie jetzt diesen Strahlengang anschauen, dann stellen Sie fest, dass im Effekt dieser Zerstreuungskreis kleiner geworden ist. Das heißt, es ist weniger unscharf geworden. Es ist zwar immer noch unscharf abgebildet, dieses Objekt ist nicht an der richtigen Stelle sozusagen für die Fokussierung steht, aber es ist im gewissen Sinn weniger unscharf. Also man kann sagen, sozusagen, je kleiner der Kreis ist, umso schärfer. Ne? Und irgendwo ist ein Punkt, wo man sagt, jetzt ist es scharf, wenn man einen sehr kleinen Kreis hat. Und das ist dieser Effekt der Schärfentiefe. Manche Leute sagen auch Tiefenschärfe, das ist beides üblich. Man sagt sozusagen, was ist denn meine Schärfetoleranz? Wie klein dürfen denn meine Zerstreuungskreise sein? Da gibt es übrigens einen Bereich, wo man sich ganz sicher sein kann, dass es nichts mehr bringt, wenn die Toleranz sozusagen noch kleiner wird, nämlich wenn Sie die Größe der einzelnen Bildelemente, also der Pixel auf Ihrem Sensor erreicht haben. Wenn Sie dann da noch weiter sozusagen differenzieren, dann bringt es jetzt für das Bild überhaupt nichts. Das heißt, es hat wirklich auch eine Grenze, wenn man sagt, da ist es für diesen Sensor wirklich scharf. Aber auch wenn es mehrere Pixel sind, gibt es einen Bereich, den man durchaus noch als scharf bezeichnet, gerade bei diesen hochauflösenden Sensoren, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Also es gibt eine gewisse Schärfentoleranz und das bedeutet jetzt, dass sich diese Schärfentoleranz umrechnet in den Bereich von vor und hinter meiner Fokussierungsebene, in der die Objekte als scharf abgebildet werden. Das heißt, ich stelle auf ein Objekt in 5 Metern scharf und ich habe ein Objekt, das irgendwie auf 4,50 Meter ist und eins, das auf 6 Metern ist. Und es kann durchaus sein, dass die beide auch noch als scharf wahrgenommen werden, weil sie in meiner Schärfetoleranz sozusagen drin sind, den zulässigen Größen der Zerstreuungskreise, die ich akzeptieren will. Und das nennt man die Schärfentiefe. Das heißt, es ist nicht bloß eine Ebene, wie es die Optik zunächst mal vorgibt, in der scharf gezeichnet wird, sondern es ist ein ganzer Bereich in der Entfernung. Jetzt hängt diese Schärfentiefe aber wieder mit allen möglichen anderen Dingen zusammen. Also die Tiefe, also sozusagen die Größe des Bereichs, in dem Sie was scharf abbilden, die können Sie erhöhen, indem Sie die Blende verkleinern. Ja, einfach deswegen, weil durch Blende verkleinern die Zerstreuungskreise kleiner werden. Das heißt, wenn Sie die Blende von 5,6 auf 22 ziehen, dann haben Sie eine viel höhere Schärfentiefe. Das heißt, Sie haben sehr weit voneinander entfernte Objekte, werden dann plötzlich als scharf dargestellt, wo vorher vielleicht nur das eine scharf war und das andere unscharf. Es hängt aber auch mit der Brennweite zusammen. Das heißt, in einem Weitwinkelobjektiv haben Sie generell eine größere Schärfentiefe als in einem Teleobjektiv. Damit kann man also auch spielen. Natürlich ist es dann auch vom Objektiv abhängig. Es geht noch weiter, dass die Schärfentiefe in weiten Aufnahmeentfernungen naturgemäß größer ist. Deswegen ist beim Teleobjektiv auch dieser Effekt, dass das, was so weit weg ist, da können zwischen zwei Wolkenkratzern können Kilometer Unterschied sein, trotzdem werden beide scharf dargestellt, während es im Nahbereich sehr schwierig ist. Indirekt durch ein kleines Aufnahmeformat, damit haben Sie nämlich kurze Brennweiten und damit eben sozusagen ein weitwinkligeres Objektiv von der Optik her gesehen und es ist damit schärfentiefer. Und das ist jetzt der Effekt, den ich vorher gesagt habe, mit einer billigen Taschenkamera, da ist eine kurze Brennweite drin, die hat naturgemäß eine sehr hohe Schärfentiefe, Das ist auch wieder sinnvoll, weil dann der Autofokus nicht so viel leisten muss, weil es ist mehr oder minder eh schon alles so ein bisschen scharf. Ja. Das heißt, damit können Sie diese schärfen Tiefe-Effekte und sowas nicht wirklich gut studieren. Ja, ein ganz klassisches Objektiv, das habe ich inzwischen leider verkauft, aber auf dem war es irgendwie sehr schön zu sehen. Da sieht man nun wirklich den Zusammenhang bei einem Telezoom zwischen der Schärfentiefe und der Brennweite. Das war noch ein Zoom, bei dem man die Brennweite eingestellt hat, indem man das nach vorne und hinten schiebt. Das heißt, hier ist Brennweite 135, da ist 35. Ein Universalzoom vom Weitwinkel in den Telebereich rein. Und man sieht hier sozusagen hier ist der Scharfeinstellring, also ist er 5 Meter ungefähr eingestellt hier. Und da sieht man so Linien daneben. An der steht 5,6 dran, das ist der Schärfentiefenbereich bei Blende 5,6. Und dort irgendwo ist der Schärfentiefenbereich bei Blende da zum Beispiel 16, symmetrisch auf beiden Seiten. Und Sie sehen schon mal, bei 5,6 ist er eng, bei 16 ist er breit. Also bei 16 ist es von hier, also praktisch von unendlich bis irgendwie 1,50 Meter alles scharf. Das andere, was man sieht an diesen geschwungenen Linien, wenn ich das Zoom verändere, dann verändert sich eben auch die Schärfentiefe. Das sieht man sehr, sehr plastisch, dass es beim Weitwinkel eben sehr breit ist und beim Tele sehr schmal. Das sieht man auf modernen Kameras nicht mehr ganz so deutlich. Aber es passiert natürlich genauso, das ist also auch mit einer aktuellen digitalen Spiegelreflex gemacht. Belichtungszeit 125. Blende 5,6, das Foto hatten wir vorher schon, wo ich gezeigt habe, der ist scharf, der Löwe, und der Hintergrund ist unscharf. Gleiche Stelle, gleiches Motiv, gleiche Belichtung, gleiche Lichtmenge auf meinem Sensor, aber eine andere Kombination von Blende und Belichtungszeit. Also ich habe die Blende zugezogen auf 29, da muss ich die Belichtungszeit entsprechend erhöhen, um die gleiche Lichtmenge reinzulassen. Und dann sieht man, ich habe durch die kleine Blende, also den hohen Blendenwert, habe ich eine höhere Schärfentiefe und jetzt ist plötzlich beides scharf. Der Preis dafür war die lange Belichtungszeit. Also es ist viel gefährlicher natürlich, also mit einem Sechstel Sekunde, wenn Sie das aus der Hand machen, da haben Sie schon Probleme, das geht eigentlich nicht. Brauchen Sie ein Stativ oder müssen Sie irgendwo auflegen mindestens. Jetzt habe ich so viel über Schärfe geredet. Es heißt natürlich nicht, dass wir bloß immer alles scharf abbilden wollen. Ne? Das ist überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, was scharf ist und was unscharf ist, ist ein Gestaltungsmittel. Und Sie können sehr schön Dinge zum Beispiel vom Hintergrund abheben, indem Sie das Hauptmotiv scharf machen, den Hintergrund verschwimmen lassen. Und da wäre zum Beispiel, nachdem wir es jetzt gerade gelernt haben, eben eine gute Technik, ein Teleobjektiv zu nehmen und die Blende weit aufzumachen und auf dieses Objekt zu fokussieren. Dann wird der ganze Hintergrund vermutlich verschwimmen. Und Sie haben das wirklich scharf gestellt, während bei einer Landschaftsaufnahme würde man es vielleicht anders machen wollen. Ja, jetzt habe ich noch Belichtungszeit als Thema für Sie. Das kam ja gerade vor. Ich habe ja noch die Frage, wie lang wird eigentlich aufgenommen? Fotografische Aufnahmen passieren ja sozusagen in einem Moment. Da wird ein Moment eingefroren. In Wirklichkeit ist das aber nicht bloß ein Moment, sondern es ist eine gewisse kurze Zeitdauer. Die kann mehr oder minder lang sein. Und das ist die Zeit, in der eben das Objektiv aufgemacht wird und sozusagen die Aufnahme aufgezeichnet. Dafür gibt es einen Verschluss. Normal ist das zu. Der Sensor sieht nichts von dem Motiv. Und irgendwann geht das auf und dann geht es wieder zu. Und in der Zeit zwischen Aufmachen und Zumachen, das ist eben die Belichtungszeit, in der wird belichtet. So war das zumindest bei analogen Kameras ganz klar. Da haben wir einen lichtempfindlichen Film dahinter gehabt. Und konnte das auf die Art natürlich sehr, sehr klar eben auch mit einem mechanischen Verschluss machen. Heutzutage bei digitalen Kameras ist es nicht immer ein mechanischer Verschluss. Auch nur bei den teuren ist es ein mechanischer Verschluss. Bei den billigeren ist es ein elektronischer Verschluss. Das schauen wir uns dann nächste Woche nochmal an, was das genau bedeutet. Es sind also keine mechanischen Teile mehr dabei. Was man vielleicht auch noch wissen muss, es gibt zwei Prinzipien von Verschlüssen. Das eine geht so ähnlich wie die Blende. Das ist quasi ein Loch, das aufgeht sozusagen. Also das überlagerte Lamellen, die konzentrisch aufgehen und dann wieder zuspringen. Und das zweite ist ein sogenannter Schlitzverschluss. Da laufen Vorhänge durch das Bild sozusagen. Also Sie haben einen, das gibt's, kann im, entlang der kurzen oder der langen Seite vom Bild passieren. Da sind zwei Vorhänge da, zunächst einmal ist zu und dann läuft der eine Vorhang hoch und der zweite läuft hinterher. Und in der Zeit, wo dann Lichtschlitz da ist, wird das Bild belichtet. für sehr kurze Belichtungszeiten ist es so, dass wirklich nur ein kleiner Schlitz sozusagen auch belichtet wird. Das heißt, die beiden Vorhänge haben einen gewissen Abstand und das Bild wird eigentlich nie komplett dem Motiv ausgesetzt sozusagen, sondern es ist nur ein ganz, ganz kleiner Schlitz, der sozusagen am Anfang der Belichtungszeit zum Beispiel ganz unten, am Ende ganz oben ist. Das macht man, damit man sehr kurze Belichtungszeiten erreichen kann, also ein 2000stel oder ein 4000stel Sekunde sind überhaupt kein Thema dabei. Das Problem ist natürlich unter Umständen, dass Sie bestimmte Dinge gar nicht wirklich mitkriegen, die auf dem vollen Motiv passieren sozusagen, weil Sie ja immer nur einen Schlitz, einen kleinen Ausschnitt daraus sehen. Ganz deutlich merkt man das bei Blitzaufnahmen und wir werden drüben im Medienlabor, haben wir extra jetzt rechtzeitig zu der Veranstaltung ein Blitzstudio noch angeschafft. Da werden Sie also mit einer aufwendigen Blitzanlage arbeiten. Und in dem Moment, wo Sie blitzen, ist es so, dass Sie Lichtblitze haben, die viel kürzer sind als diese Aufnahmezeit. Also viel kürzer sind als eine 2000stel Sekunde. Da reden wir irgendwie von 40.000stel Sekunde oder so. Und das bedeutet, dass wenn Sie jetzt eine kurze Belichtungszeit haben und den Blitz, dann sehen Sie sozusagen nur den Schlitz, wo der Schlitzverschluss gerade war, wo die beiden Vorhänge gerade laufen. Sie müssen also eine bestimmte Belichtungszeit nehmen, ab der der eine Vorhang wirklich oben schon ist und der andere noch nicht angefangen hat zu laufen. Eine relativ lange Belichtungszeit, wo es einmal wirklich das ganze Format offen ist. Das ist die minimale Blitzsynchronzeit. Die ist abhängig von der Kamera, meistens in der Größenordnung 60stel, 125stel, 250stel Sekunde. So, ja, jetzt habe ich schon über diese Werte geredet. Da nimmt man natürlich auch wieder Werte, die Lichtmenge halbieren und verdoppeln. Man kann auch wieder von der 1 ausgehen. Also wenn Belichtungszeit 1 angegeben ist, dann ist das eine Sekunde, was eigentlich nur bei Aufnahmen quasi in der Nacht irgendwie relevant ist. Und dann eben halbe Sekunden, Viertelsekunden und so weiter. Und wenn Sie eine Zahl lesen, 250, dann heißt es meistens 1/250stel Sekunde. Also auch da wieder so, je größer die Zahl, umso weniger Licht sozusagen. Und natürlich gibt es auch lange Belichtungszeiten und das ist bewusst eben so gemacht mit dem Halbieren und Verdoppeln. Jetzt habe ich dieses Spiel nochmal. Ich kann also die gleiche Aufnahme mit der gleichen Lichtmenge machen bei verschiedenen Kombinationen von Zeit und Blende. Im Prinzip kann ich die Blende um eine Stufe zumachen und die Belichtungszeit um eine Stufe vergrößern. Das ist, eine ist eine Halbierung, das andere eine Verdoppelung der Lichtmenge. Das kann ich natürlich ein paar Mal machen. Also hier habe ich eine 250stel Sekunde, Blende 4. Hier habe ich eine 20stel Sekunde, was natürlich heißt, dass viel mehr Licht einfällt und dementsprechend kann ich die Blende weiter zumachen auf Blende 16, was auch heißt, dass ich höhere Schärfentiefe habe. Aber es hat noch einen weiteren Effekt, wenn Sie bei diesem Wasserfall hinschauen. Mit dem 250stel Sekunde werden die Wasserspritzer quasi eingefroren. Und wenn ich noch kürzere Zeiten nehme, ist der Effekt noch stärker, dass die Bewegung sozusagen erstarrt. Während wenn ich eine lange Belichtungszeit habe, dann ist in dem 20stel Sekunde eben das Wasser schon ein Stück weiter geflossen und dementsprechend habe ich dann so einen verschmierenden Effekt. Das heißt, auch da ist es wieder so, durch die Wahl der Belichtungszeit kann ich den Effekt, den ich mit dem Bild erzeugen will, eben ganz stark steuern und deswegen, wenn Sie irgendwo lesen, eine kreative oder für kreativen Einsatz gedachte Kamera, die wird immer Möglichkeiten haben, dass Sie diese Dinge manuell einstellen können, dass Sie steuern können, welche Zeitblendenkombinationen Sie wirklich haben wollen. Also das ist die sogenannte Bewegungsunschärfe. Die hat also nichts mit der Fokussierung zu tun, sondern die entsteht dadurch, dass das Objekt sich bewegt, während die Aufnahme passiert. Oder die Kamera sich bewegt, während die Aufnahme passiert. Dass die Kamera sich bewegt, ist meistens ein Fehler sozusagen, dass sie verwackeln, wie man so sagt, die Kamera nicht ruhig halten, dann wird das Objekt unscharf. Kann aber auch ein Effekt sein, also das ist jetzt mit auch in Shanghai so eine Lichtinstallation im Tunnel unterm Huangpu, da fährt so ein Fahrzeug, so ein kleiner Zug durch den Tunnel und dann schaut es natürlich ganz schön aus mit einer langen Zeit, wenn man diese Lichtfahrer sozusagen sieht. Oder das wäre eben jetzt ein bewegtes Objekt, das dadurch unscharf wird und bis zur fast unkenntlich oder fast Durchsichtigkeit unscharf wird, was auch durchaus ein Gestaltungsmittel sein kann. Oder wenn Sie jetzt das Bild anschauen, die Tänzerin, dass die unscharf ist, Bewegungsunschärfe hat, das ist kein Nachteil des Bildes, ganz im Gegenteil. Das Ganze kriegt viel mehr Dynamik dadurch, dass man eben einzelne Figuren scharf sieht und die anderen eben Bewegungsunschärfe drin haben. Da merkt man eben, wie stark sich die bewegen. Hat so ein bisschen fast das Gefühl, es ist eben aus einer Bewegung rausgenommen. Ja, diese Kombinationen sind wichtig. Die gleiche Belichtungsmenge, sozusagen die gleiche Belichtungsstufe, kann ich mit verschiedenen Kombinationen erzeugen. Da gibt es diesen Begriff EV, Belichtungsstufe, Exposure Value. Und ich kann sagen, der gleiche Belichtungswert wird zum Beispiel Blende 4, 250stel, Blende 5, 625stel, Blende 8, 1/60stel erzeugt. Ich glaube, die anderen Effekte, die habe ich vorher schon erklärt, die stehen hier noch einfach zusammengefasst da. Wenn Sie eine Kamera jetzt wirklich in die Hand nehmen, dann finden Sie sogenannte Belichtungsprogramme, Belichtungsautomatiken. Das sind solche Knöpfe da, auf denen ganz komische Buchstaben draufstehen. Vollautomatische Programme heißen meistens irgendwie P oder Auto, wobei das P in der Regel ein bisschen weniger automatisch ist als das Auto. Jetzt nimmt man mal das P. Das versucht sozusagen immer eine durchschnittlich sinnvolle Kombination zu errechnen. Sie müssen gar nichts Besonderes machen. Was man wichtig sozusagen kennen muss, ist ein Programm mit Zeitvorwahl. Das heißt meistens S oder manchmal auch TV, wo Sie die Zeit vorgeben. Das heißt, Sie stellen ein, welche Belichtungszeit wollen Sie, und die Belichtungsautomatik führt die Blende entsprechend nach. Das heißt, es wird das Licht gemessen, es einfällt und der passende Blendenwert ausgesucht. Da haben Sie eben die Möglichkeit, jetzt wirklich zu gestalten und zu sagen, ich will zum Beispiel eine kurze Belichtungszeit, weil ich eine Sportfotografie mache, oder eine lange Belichtungszeit, weil ich den Wasserfall eben verschmieren will. Variante davon ist das Sportprogramm, das eben wirklich versucht, die kürzestmögliche Zeit zu erzielen und vielleicht auch noch bestimmte andere Einstellungen macht, zum Beispiel für den Autofokus. Das Gegenstück ist die Blendenvorwahl. Ich gebe die Blende vor, zum Beispiel, weil ich weiß, ich will eine bestimmte Schärfentiefe erreichen, dafür brauche ich eine bestimmte Blende. Und dann muss die Zeit eben entsprechend nachgeführt werden. Also ein Landschaftsprogramm versucht eben auch mit großer Schärfentiefe und dementsprechend kleiner Blende zu arbeiten, soweit eben genügend Licht da ist. Ja, gut, das denke ich reicht. Was zur Belichtung auch noch zu sagen ist, ist, dass wir es mit verschiedenen Lichtquellen zu tun haben. Eine ist das Blitzlicht. Und das werden wir im Praktikum eben auch benutzen, ganz massiv. Das ist ein ganz kurzer, elektronisch erzeugter Lichtblitz und der ist, wie gesagt, kürzer als die kürzeste Verschlusszeit, und die Blitzsynchronzeit habe ich Ihnen auch erklärt. So ein Blitz hat natürlich auch eine bestimmte Helligkeit. Da spricht man von der sogenannten Leitzahl. Das ist, grob können Sie diesen Zusammenhang sich vorstellen, also wenn ich die Leitzahl durch die Blende teile, dann kriege ich eine bestimmte Reichweite in Metern. Das heißt, wenn ich einen höhere Leitzahl habe, dann habe ich eine höhere Reichweite des Blitzes, in dem ich ihn einsetzen kann. Und gute Blitzanlagen, da kann ich die Helligkeit einstellen. Also die, mit der Sie zu tun haben, bei der kann ich die Helligkeit des Blitzes dann wirklich auf einer Skala einstellen. Was Sie bei Blitzaufnahmen so im Allgemeinen in der digitalen Spiegelreflex wenn Sie mobil irgendwie blitzen, unterwegs sind. Was Sie sehr häufig benutzen, ist die sogenannte Through-the-Lens, TTL-Blitzmessung. Da arbeitet die Kamera mit dem Blitz zusammen. Das heißt, es wird, während die Blitzaufnahme passiert, wird das reflektierte Licht von der Sensoroberfläche gemessen, und wenn die optimale Belichtung erreicht ist, wird der Blitz abgeschaltet. Also in diesem Bereich von unter einem 10.000stel Sekunde passiert das. Also eine ziemlich aufwendige Technik. Was aber natürlich einfach für schnelle und spontane Aufnahmen gut ist, dann eine sehr, sehr gute Leistung liefert. Die Blitzanlage, mit der Sie zu tun haben werden, die ist für statische Motive, für Studiosituationen. Da wird man sowas nicht benutzen, sondern mit Probeaufnahmen arbeiten. Trotzdem ist es gut, dieses Through-the-Lens-Prinzip zu kennen. Wenn Sie eine Kamera haben, die das kann, dann muss der Blitz natürlich nicht direkt irgendwie so mit der Kamera eng verbunden sein, die gleiche Richtung schauen wie die eingebauten Blitze, sondern Sie können zum Beispiel mehrere Blitze haben, die synchron gestartet werden, oder Sie können an die Decke blitzen. Und was dann letztlich an Licht auf dem Sensor ankommt, wird eben durch die TTL-Messung unterstützt. Und Sie haben trotzdem sehr vernünftige Belichtungsergebnisse, obwohl Sie gar nicht so genau wissen, wie groß jetzt eigentlich die Reichweite von dem Blitz war. Das kann man gar nicht so gut ausrechnen. Insofern ist das also ein sehr hilfreiches System. Warum man das macht, an die Decke blitzen oder mehrere Blitze, ist einfach, um diese Härte von gebündeltem Licht einer Lichtquelle mit dem entsprechenden Schattenwurf auch zu vermeiden. Das lasse ich jetzt vielleicht mal ganz im Wesentlichen weg. Das Einzige, weil ich will bei analogen Filmen, will ich Ihnen gar nicht viel erzählen, das Einzige ist vielleicht die interessante Zahl, Der klassische chemische Film, der hatte ungefähr 20 Millionen Bildelemente, stand jedenfalls in irgendwelchen Lehrbüchern im Kleinbildformat. Das heißt, wir bewegen uns jetzt haarscharf drauf zu. Also, es gibt ja im Prinzip schon teure Kameras, die in der Größenordnung 20 Millionen Pixel haben. Das heißt, das wird jetzt von der digitalen Technologie eigentlich auch in der Auflösung eingeholt. Ja, ich habe zwei, drei Sachen noch, die zur Technik dazugehören, aber ich glaube, das ist zu viel, das jetzt vor der Pause Ihnen noch aufs Auge zu drücken, glaube ich. Also ich will Ihnen was erzählen über die Empfindlichkeit von Filmen, über Weißabgleich und über Suchersysteme. Und dann kommt noch ein kleiner Block hinterher, in dem es nicht mehr um die Technik geht, sondern um Gestaltung. Ja, dann machen wir, ja, haben wir eine Viertelstunde gemacht, haben schon eine Viertelstunde Pause. Um Viertel vor geht es dann wieder weiter. Ja, wie gesagt, es gibt noch eine ganze Menge zu berichten. Ich hatte ja ganz viel über Lichtmengen schon geredet. Und die Frage ist natürlich, wie viel Lichtmenge sozusagen brauche ich überhaupt, um einen sichtbaren Punkt auf meinem Sensor, auf meiner Aufnahme hinterher zu erreichen. Das ist vor allem dann interessant, wenn Sie wenig Lichtmenge haben, also wenn Sie bei sehr schwacher Belichtung fotografieren wollen, dann müssen Sie natürlich entsprechend mit einer hochempfindlichen Aufnahmetechnik arbeiten. Wenn man jetzt an einen klassischen Film denkt, da gab es das auch schon, da gab es empfindlicheren und weniger empfindlichen Film. Man hat da von schnellem Film gesprochen, für hochempfindlichen Film. Das war klassischerweise teurer, oder gibt es ja heute noch, ist teurer und ist auch grobkörniger. Einfach deswegen, weil sie sozusagen diese Elemente, die Licht aufnehmen müssen, die sind sozusagen einfach schwer, sind größere Objekte, um auch mehr Licht sozusagen in einen Punkt einzufangen. Das heißt, im Prinzip hatten sie schon bei dem klassischen Film den Effekt beim analogen Film, dass sowas wie Pixelgrößen irgendwie gab, dass sie, wenn sie eine sehr hochauflösende Aufnahme machen, dass sie dann wenig Lichtempfindlichkeit haben und wenn sie eine hohe Lichtempfindlichkeit haben wollen, dass sie mit der Auflösung runtergehen. Das war schon beim analogen Film so. Und auch beim analogen Film gibt es eine Skala schon, wo man sozusagen, wenn man den Film kauft, sehen kann, wie lichtempfindlich der ist. Und zwar gibt es zwei Skalen, die deutsche Skala, die DIN-Norm, und die internationale, die eigentlich amerikanische, die jetzt als ISO-Standard verbreitet ist. Heutzutage benutzt man fast nur noch die ISO-Skala, aber trotzdem gibt es die andere immer noch. Ein Anhaltspunkt ist hier dieser Bereich DIN 18 ISO 50. Das ist so ein, sagen wir, ein klassischer, mittelempfindlicher Film. Sie haben dann mit Verdoppelung der ISO-Skala bzw. im Dreierschritt in DIN, haben Sie immer genau eine Belichtungsstufe. Das heißt, wenn ich sozusagen ein 60stel Sekunde Belichtungszeit habe unter sonst unveränderten Bedingungen und ich gehe in der Empfindlichkeit von 50 auf 100, dann kann ich statt dem 60stel ein 125stel nehmen, also die halbe Belichtungszeit, oder ich kann die Blende um eine Stufe runterdrehen. Das heißt, es geht immer um Verdoppelungen des einfallenden Lichts. Und Sie sehen also, so der Bereich 100 bis 200 ist so der wirklich gebräuchliche Bereich, so bei normalem Tageslicht und so wird man üblicherweise mit dieser Empfindlichkeit arbeiten. Und alles, was von 400 angeht und aufwärts, sind dann höchst empfindliche Dinge. Es gibt durchaus auch 6400 ISO inzwischen. Natürlich nur bei den Digitalkameras, bei denen können Sie das nämlich normalerweise einstellen, die Lichtempfindlichkeit. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, zumindest bei einer hochwertigen Kamera, manuell einzustellen, wie lichtempfindlich das sein soll, mit dem Effekt, je lichtempfindlicher, desto stärker ist das Rauschen der Aufnahme. Empfehlenswert ist also, wenn Sie die Lichtempfindlichkeit höher drehen, in den extremen Bereich zumindest, dass Sie gleichzeitig auch die Auflösung runterdrehen, wie das bei einem Film auch war, also von 12 Megapixel auf, was weiß ich, 3 Megapixel runtergehen. Das ist also ein ganz wichtiger Zusammenhang zunächst mal. Und diese einfachen Kameras, die machen eben eine automatische Steuerung, auch die Lichtempfindlichkeit. Das heißt, die nehmen eine höherempfindliche Steuerung, wenn weniger Licht da ist. Was man zum Licht auch noch wissen muss, ist, dass das Licht ganz verschieden gefärbt sein kann. Also Licht selber, was wir als weiß empfinden, ist nicht immer wirklich genau das Gleiche, wenn wir zum Beispiel in einem Innenraum uns befinden oder wenn wir draußen im Sonnenlicht sind. Ich glaube, das habe ich mal ganz kurz schon in digitalen Medien erwähnt, dass wir so eine gewisse Spektralverteilung immer haben im Licht, bestimmte Rot-Grün-Mischungen, die wir dann als weiß empfinden. Und das kann man in der Physik ausdrücken durch die Temperatur eines sogenannten schwarzen Strahlers. Das ist also ein fiktives Objekt, das überhaupt nicht reflektiert. Und wo man sagen kann, die Temperatur dieses Strahlers gibt sozusagen eine gewisse Lichtfarbe an. Das muss man sich vorstellen wie so ein Kaminfeuer, dass wenn es weniger heiß ist, eben rot ist und wenn es dann ganz heiß ist, wird es blau, weiß und blau. So ähnlich ist das bei dem Strahler auch. Und die Temperaturen misst man in Kelvin. Das sind also, du musst irgendwie die 270 Kelvin sozusagen vom absoluten Nullpunkt immer noch abziehen davon sozusagen, dann sehen Sie es in Celsius. Also es sind sehr hohe Temperaturen. Eine Glühlampe hat ungefähr 2800 Kelvin und Tageslicht und der Elektronenblitz, der das Tageslicht von der Lichtfarbe her modelliert, haben ungefähr 5500 Kelvin. Das bedeutet in der Praxis, eine Glühlampe hat ein relativ rotes Licht und das Tageslicht ist relativ blau. Und früher war es so, wenn Sie Filme gekauft haben, analoge Filme, dann mussten Sie ein Tageslicht- oder einen Kunstlichtfilm kaufen, der auf die bestimmte Farbtemperatur abgestimmt ist. Kunstlicht also auf Glühlampen und Tageslicht auf die eben Blitz oder draußen. Und den Weißabgleich, den bedeutet, dass man sozusagen, wenn anderes Licht da ist, als der Film darauf abgestimmt ist, dass man das irgendwie kompensiert, zum Beispiel indem man einen Filter davor tut. Das kann man bei Digitalkameras natürlich auch jetzt alles elektronisch machen. Also das sind jetzt einfach zwei so Männchen hier auf weißem Hintergrund. Bei richtigen Weißabgleich, das ist so, wie wir es empfinden, ist der Hintergrund weiß und die Farben sind auch ungefähr so. Wenn ich jetzt die Farbtemperatur der Kamera einstelle auf Kunstlicht, also auf Glühlampenlicht, und es fällt Tageslicht drauf, dann ist der Effekt so, das wird dann ins Blaue verfärbt. Umgekehrt, wenn ich die Kamera sozusagen auf Tageslicht einstelle und das mit Kunstlicht beleuchte, also mit einer Glühlampe beleuchte, dann kriegt das Ganze diesen Rotstich. Das ist also auch was man einfach wissen muss, insbesondere Mischlicht ist oft ziemlich schwierig zu behandeln. Und auch da können Sie den Weißabgleich bei guten Kameras sehr aufwendig von Hand machen. Sie können das einstellen, White Balance ist die englische Bezeichnung. Man kann aber auch mit Testaufnahmen für das betreffende Licht, das man hat, wirklich den Weißabgleich dann ganz genau machen. Da gibt es spezielle Messkartons, die sind einfach weiß, in einem klar definierten Weiß und von denen machen Sie Testaufnahmen unter den gegebenen Lichtbedingungen und sagen der Kamera, dass das jetzt dieses und jenes Testmaterial war und dann macht die den Weißabgleich drauf, weil sie weiß, dieses Ding ist eben, hat einen bestimmten Weißton und dann rechnet sie die entsprechende Kompensation aus. Aber auch das kann natürlich ein Effekt sein, also dieser Rotstich ist ja auch, gibt ja auch so eine gewisse Heimeligkeit oder sowas. Vielleicht auch wieder, wenn Sie an Werbefotos denken, wenn man irgendwie Innenräume so rotstrahlend sieht, kann das ja auch ganz sinnvoll sein, mit dem Farbstich zu arbeiten. Letztes technisches Thema. Wir haben natürlich bei Kameras immer irgendwie eine Möglichkeit, das Objekt zu beobachten, das da aufgenommen wird, also zu sehen, was ist der Bildausschnitt und was wird dann tatsächlich auf dem Film oder auf dem Foto drauf sein. Da gibt es zwei grundlegend verschiedene Verfahren. Das eine ist eine Sucherkamera, das andere eine Spiegelreflexkamera bei den klassischen Bauweisen. Dazu kommt natürlich immer noch die Möglichkeit, die man bei einer digitalen Kamera hat, über einen Monitor, der das Bild vom Sensor tatsächlich wegnimmt. Sie haben da gesehen, da ist eine kleine Animation dahinter, die ist in dem Fall aber nicht so aufregend, deswegen denke ich, sollte es reichen. Dieser Verschluss wird nur einmal auf und zu gemacht. Das ist die klassische Sucherkamera. Das heißt, Sie haben einen separaten Einblick und ein separates optisches System, durch das Sie rausschauen und auf das Motiv sehen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Zoom vorgesehen ist in der Kamera, dann wird entsprechend der Sucher mit verändert, dass Sie dort auch den richtigen Ausschnitt sehen. Das ist sehr angenehm, weil Sie ein sehr helles Sucherbild erzeugen können. Kann manchmal eigentlich die einzige Möglichkeit sein, wie Sie bei strahlendem Sonnenlicht überhaupt richtig beurteilen können, was Sie aufnehmen. Mit so einem LCD-Monitor sind Sie da oft rein von der Helligkeit her stark benachteiligt. Ein großes Problem, das die Sucherkameras haben, ist der sogenannte Parallaxenfehler. Das heißt, in Wirklichkeit schaut die der Sucher natürlich woanders hin als die, das Objektiv. Das heißt, es kann passieren, dass nahe Objekte vor allem in dem Sucher verschwinden zum Beispiel und in dem aufgenommenen Bild da sind oder umgekehrt. Da muss man mit sozusagen Fehlern rechnen und bei Digitalkameras ist es nicht mehr ganz so schlimm, weil man keine Testaufnahmen machen. Womit man bei hochwertigen Kameras heutzutage immer noch fast ausschließlich arbeitet, ist das Spiegelreflexprinzip. Bei dem versucht man das zu kombinieren, dass man ein separates Suchersystem hat, nicht aus dem Monitor schauen muss und dessen möglicherweise auch nicht ganz helles Bild sieht und andererseits keinen Parallaxenfehler mehr hat. Also das Prinzip ist so, Sie haben eben einen Spiegel logischerweise. Das Bild fällt durch das Objektiv auf einen Spiegel und wird über diesen Spiegel nach oben wegreflektiert, meistens in ein Prisma rein, das es dann noch weiter umdreht, damit seitenrichtig dann im Einblick wieder erscheint. Das heißt, Sie schauen, wenn Sie dort hinten reinschauen, über mehrere Umlenkvorgänge unten zu der Sucherlinse raus, zu der Objektivlinse raus. Das ist sehr schön, weil das ein sehr lichtstarkes System dort oben sein kann, sehr, sehr hell, sehr auch von Streulicht nicht gestört werden rundum und hat eben natürlich keinen Parallaxenfehler. Das Einzige ist, bei der Aufnahme ist der Spiegel natürlich enorm im Weg, Sie wollen den ja weghaben. Das heißt, was passiert zur Aufnahme, ist, dass der Spiegel wegklappt. Das heißt, bei Spiegelreflexkamera verdunkelt sich der Sucher während der Aufnahme, weil natürlich der Spiegel hier Platz machen muss für die Aufnahme selber. Und da passieren dann drei Dinge. Es wird der Spiegel hochgeklappt, es wird die Blende eingestellt. Die Blende ist normalerweise nämlich ganz auf und erst zum Zeitpunkt der Aufnahme wird die auf diesen Wert zugezogen, den Sie eingestellt haben, damit Sie, wenn Sie durch den Sucher schauen, nicht sozusagen ein zu dunkles Bild haben. Meistens haben Sie dann noch eine Testtaste, mit der Sie die Blende von Hand zuziehen können, auf den Wert, um zum Beispiel Schärfentiefe zu beurteilen.
Ja? Mhm. Wo man dann eben das Live-Bild nicht nur auf dem Sucher sieht, sondern eben auch auf dem Display. Mhm.
Also bin ich ehrlich gesagt, haben wir nicht intensiv mit befasst, aber da ist auf jeden Fall hier irgendwo ein zusätzlicher Sensor in dem Strahlengang von dem Spiegelreflex drin und gibt das auf den Monitor aus. Also ich weiß nicht, ob der auf dem Spiegel selber ist oder oben im Sucher, weiß ich nicht, aber es wird zusätzlich sozusagen das Bild auf den Monitor ausgegeben, was ihn halt einfach noch die Möglichkeit extra gibt, den Monitor hinten zu benutzen. Weil bei einer klassischen Spiegelreflex, ich glaube, wenn Sie die beiden im Praktikum anschauen, die 10D, die wir haben, die alte, die hat kann einfach auf dem Monitor nicht das Bild anzeigen, das Sie aufnehmen. Ich glaube, die 50D, die hat diese Live-Preview-Technik schon, denke ich. Was war die Frage dahin? Ach so, die klappen dann den Sucher weg, den Spiegel weg, wirklich. Ah ja, okay, das ist. Da hätte ich mich natürlich logischerweise darauf vorbereiten sollen. Also, das ist natürlich eine Technik, die dann, ja, gut, macht Sinn, man will es ja vielleicht nicht beides parallel haben. Ja. Dann umschaltet und dann wie bei der Aufnahme dahinter geschaltet. Das macht guten Sinn. Ja. Vielleicht, dass man nochmal sieht, was da alles passiert, starte ich die Animation hier. Nochmal, hey, ich will nur die Animation starten. So, das ist eine ganze Menge, was sozusagen hintereinander abläuft. Sie haben, ich starte jetzt mal, der Spiegel geht hoch, die Blende geht zu, der Verschluss geht auf, der Verschluss geht zu, Spiegel geht runter und Blende geht wieder auf. Also es ist eine ganze Menge Dinge, die gleichzeitig passieren, deswegen macht es auch so schön laut Klack bei diesen Kameras, wenn Sie dort mit denen auslösen. Das ist sagen wir, ein System, das schon seit langem gibt und nach wie vor bei hochwertigen Kameras, denke ich, ziemlich dominierend ist. Und wie gesagt, man sollte das kennen, einfach aus dem Grund, dass man eben irgendwie sich vorstellen kann, warum man in manchen Situationen dort hinten auf dem Monitor nichts sieht. Wenn der Spiegel weggeklappt ist, kriegt der Sucher oben zum Beispiel kein Licht und umgekehrt kann der Sensor hinten nur Licht kriegen, wenn der Spiegel weggeklappt ist. Das ist natürlich optimal, wenn Sie zum Beispiel verschiedene Objektive einsetzen wollen. Ja, während bei einer Sucherkamera ist es aufwendig, verschiedene Objektive vorzusehen. Da muss ja der Sucher auf ein Wechselobjektiv dann sich auch irgendwie einstellen. Das heißt, meistens gibt es dann bloß ganz wenige von dem Originalhersteller. Bei der Spiegelreflexkamera können Sie aus einer breiten Palette von auch Fremdherstellern Objektive wählen und die an der Kamera einsetzen. SLR, Single Lens Reflex, heißt das auf Englisch. Ja, wie gesagt, es gibt eben noch die LCD-Sucher dazu, die zwar eine Realzeitanzeige des Sensorbilds haben, aber relativ lichtschwach sind, dafür sind sie billiger. Es gibt auch den Versuch, das so ein bisschen zu kombinieren, dass man im Prinzip die optische Leistungsfähigkeit und auch das Suchersystem wie bei einem bei einer Spiegelreflexkamera hat, aber einen LCD-Sucher. Und da wird an verschiedenen Stellen jetzt versucht, eben immer wieder ja, sozusagen hybride Lösungen zu finden, zum Beispiel auch, dass sie in den Sucher reinschauen und durch den Sucher wie bei der bei Videokameras dann eigentlich auf einen Monitor schauen, das wäre das Electronic Viewfinder, und dadurch eben auch mit der Lichtstärke besser zurechtkommen. Da wird auch mit Sicherheit noch die eine oder andere Variante von Suchern entstehen. Jetzt für das Praktikum müssen Sie vor allem verstehen, was eine digitale Spiegelreflex ist, deswegen dieser kurze Ausflug. So, jetzt haben wir noch eine Dreiviertelstunde und ich habe viel zu viele Folien dafür, aber ich möchte trotzdem mal versuchen, das Thema anzureißen, weil das war jetzt ganz furchtbar viel Technik und ich gebe schon zu, das ist alles extrem komprimiert hier, deswegen machen wir auch eine Praxisübung dazu. Letztlich ist es aber so, wenn einen das interessiert, dann muss man natürlich da noch viel tiefer einsteigen in die Technik und das einfach auch ausprobieren. Und die Technik ist ja kein Selbstzweck, sondern ist dafür da, schöne Bilder zu machen oder angemessene Bilder zu machen, auch in der Sachfotografie eben genau das auf das Bild zu kriegen, was dargestellt werden soll. Und jetzt ist Bildgestaltung natürlich ein schwieriges Thema für eine Vorlesung, aber ich habe jetzt eine Reihe von Beispielen genommen und aus der Literatur bestimmte Gestaltungsregeln, die man da findet, bestimmte Tricks und Kniffe und versucht, die an diesen Beispielen zu erklären. Es ist einfach so, dass ich einfach einen Vorrat von eigenen Bildern genommen habe und dann ein Lehrbuch und dann versucht habe, sozusagen die Effekte aus dem Lehrbuch mit meinen Bildern zu illustrieren. Ja, Gestaltungsprinzipien für Fotos gibt es im Prinzip schon seit langem, weil man natürlich irgendwie seit der Malerei schon darüber nachdenkt, wie man so eine Fläche gestalten soll. Und es verändert sich natürlich über die Zeit auch. Und es verändert sich auch mit den Medien, also mit zum Beispiel der Möglichkeit, sehr schnelle Bewegungen einzufrieren, kann man Dinge sichtbar machen, die man mit dem menschlichen Auge vielleicht gar nicht wirklich sehen kann. Das ist so, dass es gar keine festen Regeln gibt natürlich bei der Gestaltung, das weiß jeder. Man wird die in der Regel immer wieder missachten. Bloß wenn man nur Regeln missachtet und nicht weiß, warum, dann ist das Ergebnis meistens auch nicht so befriedigend. Allerdings, wenn man die Regeln kennt und dann mit denen kreativ umgeht, dann schaut es natürlich wieder ganz anders aus. Und bevor man wirklich fotografieren muss, muss man sich natürlich überlegen, was mache ich jetzt eigentlich? Geht es um ein Erinnerungsfoto? Geht es um eine Sachdokumentation? Will ich irgendeine bestimmte Aussage transportieren? Das sind ganz grundverschiedene Ziele und dementsprechend mache ich natürlich auch verschiedene Sachen. Also ich will zum Beispiel einfach bloß ein Produkt dokumentieren, weil ich es bei eBay verkaufen will, dann ist wichtig, dass das eben sozusagen alle Details schön wiedergibt und gut ausgeleuchtet ist und so weiter, während wenn ich das gleiche Produkt vielleicht irgendwo als in einem Stimmungsbild am Lagerfeuer habe, was weiß ich, irgendein Rucksack oder so für ein Werbefoto, dann schaut es ganz anders aus. Ja? Also wenn ich den Rucksack bloß verkaufen will, sagen wir, so schaut er aus, dann sollen die Farben alle stimmen. Wenn ich in einem Werbefoto der Rucksackenfirma da irgendwie einsetze, dann macht es vielleicht gar nichts, wenn der einen Rotstich oder sowas hat, wenn er sonst eben in einer stimmungsmäßig passenden Szenerie eingebaut ist. Dann muss ich natürlich grundsätzlich auch überlegen, welchen Eindruck ich umsetzen will und mir eine Idee machen, was dann die Konsequenzen für die Aufnahme sind. Also zum Beispiel die Aufnahmeposition. Von wo aus will ich sowas überhaupt sehen? Also da, wo ich jetzt einfach bin, gibt möglicherweise nicht genau den Eindruck wieder, wie es dann tatsächlich wahrgenommen werden soll. Ich will zum Beispiel irgendeinen Vordergrund ausblenden, mal irgendwo in der Stadt und da sind irgendwelche hässlichen Autos oder Zäune oder so. Dann kann ich schauen, dass ich eine Position finde, wo diese Dinge nicht zu sehen sind und damit eben unnötige, störende Elemente ausblende. Solche Sachen brauchen wir zuerst mal, bevor wir über die Komposition überhaupt reden können. Ja, jetzt kommen so verschiedene Kompositionsschemata aus der Literatur. Da ist jeweils ein Stichwort und ich habe immer auch Bildbeispiele dazu. Eine Sache ist das Format. Die Maler kennen das, die Fotografen waren da lang ganz stark festgelegt. Da gibt es eigentlich bloß zwei Formate, die überhaupt eine Rolle spielen. Normalerweise war das 3:2 immer das Format von den Fotos bei Kleinbildkameras, 24x36. Das ist bei den digitalen Spiegelreflexkameras auch übernommen. Interessanterweise, viele der einfachen Kameras haben 4:3, also das klassische Standard-Fernsehformat, oder das auch im Video üblich ist. Das merken Sie dann, wenn Sie Fotosammlungen haben, die zwei Sachen mischen, die zwei Formate, dass da nicht immer alles wunderbar zusammenpasst. Und auch wenn Sie Fotos auf Papierabzüge geben, die Papierabzüge sind meistens eher auf das 3:2 eingestellt. Schon da gibt es mal leichte Hindernisse. Aber jetzt vom Motiv her ist es so, dass wir jetzt natürlich die Freiheit haben, das Format nicht unbedingt nur so zu machen, wie uns diese Vorgaben vorgeben, sondern wir können Ausschnitte bestimmen. Das ist also jetzt so ein buddhistischer Tempel in Shanghai, mal im Hochformat, mal im Querformat. Und das Gleiche jetzt in einem extremen Querformat, was, gut, die Projektion ist nicht so super toll, aber was, denke ich, schon stärker noch den Eindruck gibt, was da wirklich ist, nämlich eine unglaublich große Reihung an individuellen Köpfen von diesen Figuren nebeneinander. Und ich kann mit einer Digitalfotografie, kann ich natürlich das Format sehr frei bestimmen, also nicht bei der Aufnahme, aber ich kann schon bei der Aufnahme dran denken, dass ich später dann zum Beispiel so einen Ausschnitt bilden werde, der dann zum Beispiel so ein extremes Querformat macht. Also schon mal eine Sache, die man überlegen kann. Man sieht übrigens auch manchmal Leute, die irgendwie so mit den Händen vorm Auge rumlaufen, die versuchen so den Bildausschnitt zu bestimmen und die können natürlich auch da mit dem Format natürlich spielen. Ja, Bildausschnitte, da gibt es auch eine klassische Terminologie, die gehe ich ganz schnell durch, die einfach, ich will ein Objekt darstellen, welche Perspektive kann ich drauf nehmen. Die ist eigentlich nicht so sehr in der Fotografie üblich, sondern bei Filmaufnahmen, nachdem sie Filme auch machen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, die mal zu hören. Die Fotos stammen in dem Fall nicht von mir, die stammen, die Quelle ist angegeben von der DVD von Galileo Design. Das wäre die Supertotale, also der allgemeine Überblick einfach. Was natürlich heißt, zunächst mal der Ort wird irgendwie etabliert. Wir können stellen fest, jeder weiß jetzt, das ist in Berlin. Ja, das ist ganz klar. Details kann man nicht erkennen. Meistens geht es auch leicht von oben. Eine Totale gibt sozusagen immer noch einen Überblick, aber schon so weit, dass man erkennen kann, wo das Hauptmotiv ist. Also man sieht jetzt, dass da eine Frau steht und ist im Film auch sozusagen so ein Einführungselement, wo man sozusagen den Kontext um eine bestimmte Figur erkennen kann und die einbettet. Im Foto macht es nicht viel Sinn. Die anderen Einstellungen, die wir jetzt finden, die gehen so mehr in die Richtung Personenfotografie, machen die natürlich Sinn, nämlich eine Halbtotale, wo sie die ganze Person darstellen, das Hauptmotiv in voller Größe, sowas kann man aber durchaus auf Sachfotografie natürlich auch übertragen. Bloß eine Variante davon, amerikanisch heißt das, das ist eine Abwandlung der Halbtotale, nur wenn Sie den Begriff mal treffen. Nahe Einstellung heißt, dass ich jetzt logischerweise näher an das Objekt rangehe. Diese halbnahe, das sehen Sie, das ist schon noch irgendwie die ganze Person zu erkennen, ist aber noch auf einer, sagen wir, halbwegs wenig intimen Distanz bleibend, während die nahe, wenn Sie jetzt das Hauptmotiv nehmen, dann langsam anfängt sozusagen in den Abstand reinzukommen, wo sich die Person sehr beobachtet und wiedergegeben fühlt und man sozusagen die Frage des respektvollen Abstands irgendwie auch hat. Wollen das die Leute noch, wenn man natürlich jetzt ein Model hat, das man fotografieren will oder eben einen Interviewpartner, dann wäre das so gerade die Einstellung, die man haben will. Wenn es irgendwie wildfremde Leute sind, wird man so nah schon gar nicht mehr rangehen wollen. Großaufnahme ist nun tatsächlich intim und wirklich auch wesentlich, wenn man zum Beispiel Emotionen transportieren will, heißt Close-Up. Und extreme Großaufnahme verfremdet dann natürlich schon wieder, wo man zum Beispiel die Person oft gar nicht mehr wirklich erkennen kann, wenn man noch weitergeht. Bloß als Fachbegriff, man kann auch durchaus ganz schräge, im wahrsten Sinne des Wortes, Aufnahmewinkel wählen, was zum Beispiel in der Werbefotografie durchaus Sinn macht. Ich habe vorher schon gesagt, Aufnahmeposition hat viel zu besagen, wenn Sie zum Beispiel eine Vogelperspektive einnehmen, dass Sie irgendwo raufsteigen und von oben runter fotografieren. Da können Sie verschiedene Effekte mit erzeugen. Erstens wird das Motiv natürlich kleiner. Das wirkt insgesamt sozusagen aus einer Betrachterposition, einer dominierenden Position aufgenommen. Und Sie können auch den Hintergrund natürlich auf die Art wählen. Da ist vielleicht dann bloß der Boden drauf, eine Wiese oder Pflaster. was viel ruhiger ist, als wenn Sie die Szenerie drumherum haben. Und das Gegenstück ist die Froschperspektive, wenn Sie nach unten gehen, nach oben fotografieren. Damit wird zum Teil natürlich auch die Perspektive schon irgendwie verzerrt und damit wird das Motiv viel dominierender und größer. Und Sie können das Motiv vor einem bestimmten Hintergrund stellen, also zum Beispiel irgendwas, was in der Umgebung ist, ganz deutlich in den Hintergrund nehmen. Ja, das klingt jetzt so nach einer Katalogauflistung, aber dass das ganz praktisch auch in der gegenständlichen Fotografie Bedeutung hat, jetzt wieder an konkreten Beispielen. Das ist eine Aufnahme aus, auch wieder von dieser China-Geschichte. Ja, da unten steht jetzt, dass es ein Bonsai ist, es gibt schon einen Hinweis drauf, also das ist jetzt in der Froschperspektive aufgenommen, von unten nach oben, gegen den Himmel. Das Gleiche in der Totalen gibt einen komplett anderen Eindruck, das ist nämlich wirklich bloß so ein Kasten mit ein paar Bonsais drin und es kommt jetzt wieder darauf an, ja, wenn Sie sozusagen den dramatischen Eindruck vermitteln wollen, dass das im Prinzip eine Berglandschaft ist, danach gebaut wird, ist das rechte Bild angemessen, wenn Sie die Bonsais verkaufen wollen oder so, ist vielleicht eher das linke angemessen oder einfach dokumentieren wollen. Insofern haben diese Perspektiven ihre ganz praktische Anwendung. Wenn Sie ein Bild anschauen, dann hat es bestimmte Elemente, die können Sie überhaupt nicht vermeiden, einfach deswegen, weil zum Beispiel die Gegenstände, mit denen wir zu tun haben, eben bestimmte Eigenschaften haben. Zum Beispiel haben wir es praktisch immer mit einem Himmel und der Erde, einem Horizont zu tun. Das heißt, es entstehen immer Achsen in einem Bild. Also eine horizontale Achse haben Sie fast immer durch den Horizont, eine vertikale Achse in sehr, sehr vielen Motiven auch, muss nicht immer da sein. Ich arbeite mit Reservebatteriestrom. Aha. Okay. Ja, hoffen wir, dass das wieder alles da ist, was hingehört. Also das ist jetzt ein Beispiel, wo man ganz genau sieht, das Bild hat bestimmte Achsen und diese Achsen, wie die zueinander liegen, hat natürlich viel mit der Bildaussage zu tun. Also ganz wichtig ist meine horizontale und eine vertikale Achse. Es gibt aber auch noch andere Achsen. Das sind oft bei Bildern auch sowas wie Spiegelachsen, an denen sich dann gerade bei vertikalen Achsen bestimmte Dinge achsensymmetrisch eben wiederfinden. Die horizontale Achse hat viel mit Ruhe und Raum zu tun, die vertikale Achse sehr viel damit, wie statisch was ist. Also wenn ein Ding in der vertikalen Achse ausgerichtet ist, hat man das Gefühl, es ist in seinem Gleichgewicht, steht stabil da. Wenn es aus der vertikalen Achse kippt, ist es natürlich kurz davor, umzufallen. Das ist die eine Sache, die man über die Achsen wissen muss. Das andere, was man wissen muss, ist, dass natürlich die Frage, liegt die Achse jetzt genau in der Mitte, auch bei der horizontalen Achse, der Horizont in der Mitte oder oberhalb oder unterhalb, eine entscheidende Überlegung ist. Die Mitte ist eigentlich meistens keine gute Entscheidung, ist relativ langweilig, Ausnahmen bestätigen die Regel. Meistens ist es gut, wenn es aus der Mitte rausgeht, da gibt es den goldenen Schnitt als eine Variante, die sich anbietet, oder auch so eine Drittelteilung, um dort einen gewissen Rhythmus reinzubringen, das Bild. Also das wäre jetzt mein Bild, das relativ stark in den Achsen auf die Mitte ausgerichtet ist, das ist also statisch eigentlich sozusagen von der vertikalen Achse und auch in der horizontalen Achse alles in die Mitte gelegt, was dem Bild insgesamt aber jetzt auch nicht unbedingt schadet, weil das eben, das ist also ein Tempelhof und dort will man vielleicht auch diese Ruhe und Konzentration rausbringen. Das wird auch der Durchblick da unten noch betont. Wenn Sie aber jetzt sozusagen irgendwie mehr Dynamik drin haben wollen, wie in dieser Bergszene, dann macht es natürlich viel mehr Sinn, dass die Achsen deutlich irgendwie aus der Mitte genommen sind. Also hier ist der Horizont, der sichtbare Horizont dort oben und die vertikale Achse, also die Symmetrieachse für diese Seilbahn, ganz deutlich nach links genommen. Ja, jetzt ist die Frage, wenn ich ein Objekt platziere, ich habe jetzt bloß Achsen gehabt, aber ich habe ja auch Hauptobjekte, die muss ich mir auch überlegen, setze ich die jetzt genau in die Mitte oder setze ich die an den Rand? Auch da ist es wieder so, dass die Platzierung in der Mitte meistens nicht die beste Idee ist. Sehr häufig ist da auch so, dass so ein Kreuzungspunkt der Achsen da ist, der optische Bildschwerpunkt, und dass das durchaus am besten ist, wenn das außerhalb der Mitte ist. Da ist aber auch eine Entscheidung sozusagen, wo ist die Stelle, die sozusagen den besseren Eindruck gibt, setze ich es nach rechts oder nach links raus. Eine Regel, die man in den Lehrbüchern findet, ist, dass das Objekt in der rechten Bildhälfte und auch eher in der rechten oberen Bildhälfte stärker als Hauptmotiv empfunden wird. Also wenn Sie das hier anschauen, Dann ist eben der Kopf dieser Figur, der das Hauptmotiv ja wohl sein soll, eben rechts oben besser aufgehoben als hier links oben oder gar links unten. Bei dem links oben passiert jetzt ein interessanter Effekt, dass hier eine Spiegelung ist irgendwie in der Vitrine, da ist ein Gesicht mitzusehen, dass das jetzt plötzlich stärker oft wahrgenommen wird als auf der linken Seite, bei dem linken Bild, wo es gar nicht, wo es genauso da ist, aber die Aufmerksamkeit eher auf den Kopf geht. Also das sind auch jetzt keine ganz festen Regeln, habe ich vorher schon gesagt. Es soll jetzt sozusagen auch nur mal ein gewisses Bewusstsein wecken, was da alles an Mechanismen wirkt und welche Überlegungen da überhaupt eine Rolle spielen, was auch passiert, wenn wir solche Bilder anschauen. Ja, ich habe über Linien gesprochen, wir hatten das horizontale, vertikale Achsen, es gibt aber natürlich auch schräge Linien. Und eine ganz wichtige Sorte dieser schrägen Linien sind die Fluchtlinien, wenn sie Perspektive haben. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo das ganz extrem betont ist. Auch von der Bildkomposition her spielen diese Fluchtlinien hier natürlich eine ganz dominierende Rolle, weil die Hauptaussage, die das Bild transportieren will, ist natürlich auch die Weitläufigkeit von diesem Gelände hier. Und Sie sehen, es wird durch mehrere Elemente gleichzeitig betont. Erstens ist das eine Weitwinkelaufnahme mit einer relativ niedrigen Brennweite. Dadurch wird die Perspektive sowieso schon verstärkt, der räumliche Eindruck verstärkt, haben wir gesehen. Dann ist es eine sehr niedrige Aufnahmeperspektive, wodurch eben dieses Pflaster als Vordergrund noch viel stärker wirkungsvoll wird. Und dann ist eben bewusst eine Position gewählt, eine Perspektive, in der man diese Fluchtlinien ganz deutlich sieht. Diese Fluchtlinien, die machen räumliche Tiefe. Das hatten wir auch hier schon bei dem Bild. Oder auch hier ist räumliche Tiefe einfach da. Wenn Sie die Tiefe darstellen wollen, ist es immer sehr gut, wenn Sie diese Fluchtlinien in dem Bild tatsächlich irgendwie drin haben. Es gibt aber noch andere Linien, die weder Achsen sind noch Fluchtlinien, die durch ihre Bildkomposition entstehen. Also in dem Fall zum Beispiel entsteht durch den Kontrast zwischen dem hellen Bereich unten von der Mauer und der Berglandschaft dahinter, entsteht so eine diagonale Trennlinie, damit so eine gewisse Bewegung von links unten nach rechts oben in dem ganzen Bild rein. Das wird auch nochmal aufgenommen dort oben in der Grenze vom Himmel. Und damit haben wir eine Diagonale. Bei den Diagonalen muss man sich auch gut überlegen, ob die nach unten oder nach oben gehen. Wenn sie von unten nach oben, von links unten nach rechts oben gehen, hat das generell sozusagen eine positivere Besetzung, eine positivere Wertung. Das ist also zumindest in unserem Kulturkreis, wenn man es in der Seite liest, als aufsteigend gesehen wird. Also auch da passieren doch, Sie können das gleiche Motiv komplett anders aufnehmen und diese Diagonale eben nicht nehmen, dann haben Sie eine komplett andere Aussage, die Sie produzieren. Die räumliche Tiefe, die habe ich ein paar Tricks schon gesagt dazu. Es gibt noch einen weiteren Trick, der auch mit unserer Technik zu tun hat. Nämlich, wenn Sie mit Vorder- und Hintergrund arbeiten, dann können Sie damit natürlich räumliche Tiefe erzeugen quasi. Also wenn Sie ein Objekt haben, das eindeutig als Vordergrundobjekt zu erkennen ist, ein weiteres Objekt, das sozusagen Hintergrund dazu ist, dann weiß man, dass da eine räumliche Tiefe besteht. Im Gegensatz zu so einer rein flächigen Anordnung, wo alle Objekte mehr oder minder in der gleichen Entfernung sozusagen platziert werden. Also hier haben Sie im Hintergrund diese Laterne und den Tempel, im Vordergrund die Blume. Da kann man jetzt zum Beispiel auch die Unschärfe ganz gezielt einsetzen und sagen, ich will den Vordergrund betonen und versuche das so zu belichten, dass ich mit eben die Schärfentiefe nicht bis da hinten ausdehne und dass dort hinten unscharf wird. Damit wird auch klar, was das Hauptmotiv ist, was ich wirklich betonen will. Ja, auch hier eben wieder ein Objekt im Vordergrund, das in dem Fall haben wir sogar zwei Vordergrundmotive sozusagen und nochmal einen weiteren. Also Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund sozusagen. Ja, jetzt kommen wir in den Bereich, wie gesagt, ich habe diese Kompositionsschemata nicht erfunden, sondern aus den Büchern genommen und zum großen Teil ein Bereich, der ein bisschen weniger formal durch Einzeichnen auf den Bildern zu erkennen ist, sondern der mehr mit den Inhalten zu tun hat. Kontraste generell sind sinnvoll, geben irgendwie Ausdrucksstärke. Was Kleines, was Großes. Was Helles, was Dunkles, ein Einzelner, eine Gruppe, Schärfe und Unschärfe, das hat man an anderen Stellen auch schon, dass die Kontraste einfach zunächst mal Aussage transportieren. Das können aber auch, wie gesagt, ganz inhaltliche Kontraste sein, einfach zwei verschiedene Stile zum Beispiel. Deutlich zum Beispiel hier hervorgehoben wird, dass irgendwie ja, diese asiatische Umgebung und eine Figur, die man zunächst mal vom ganzen Stil her eher vielleicht in Europa platzieren würde, auf den ersten Blick so einen Kontrast zueinander bilden. Dann ist es so, dass Sie mit allen diesen Hilfsmitteln, sowohl dem Achsen als auch der Platzierung von großen Objekten, einen gewissen Schwerpunkt in dem Bild setzen. Der muss absolut, haben wir schon angeschaut, nicht in der Bildmitte sein. Der wird vom Betrachter sozusagen irgendwie durch das Lesen des Bilds auch erst identifiziert. Also in dem Fall haben wir also diese Brücke, die offensichtlich eine Rolle spielt, und es wird auch noch durch dieses Element hier vorne, wird hier sozusagen der Bereich unterhalb der Brücke relativ, oder der linke Teil des Brückenbogens, relativ stark so zum Hauptmotiv gemacht, das offensichtlich die Hauptsache macht, ausdrückt. Und wenn man genau hinschaut, passiert dabei noch was Besonderes, zum Beispiel, da sitzt ein Mensch und wäscht irgendwie seine Füße oder Schuhe, ich weiß nicht genau. Das heißt, man kann dadurch die Aufmerksamkeit auch an eine bestimmte Stelle lenken, die möglicherweise sonst komplett außerhalb der Aufmerksamkeit sein würde. Also wenn der irgendwo da ganz hinten im Hintergrund ist, dann sieht man gar nicht. Und wenn sozusagen die Komposition den Schwerpunkt irgendwo auf einen bestimmten Bereich lenkt, dann hat man eine Chance, dass dort irgendwelche Details, die man aussagen wollte, eben auch wahrgenommen werden oder so einen Aha-Effekt beim zweiten Hinschauen erzeugen können. Ja, hängt mit den Gegensätzen zusammen. Spannung wird verwendet an ganz vielen Stellen, das macht man an anderen Stellen auch, das ist also jetzt aus der Peking-Oper, die machen das natürlich auch, dass sie figürliche Gegensätze einsetzen, also die eine Figur irgendwie auf den Knien geht und die andere auf Stelzen, um eben so einen ganz rabiaten Gegensatz aufzubauen, und sowas kann man natürlich in der Fotografie auch machen, bis hin zu sagen wir inhaltlichen Kontrasten auch, was also jetzt hier die chinesische Vase haben und ein Souvenir aus England zum Beispiel in einem chinesischen Haus. Ja, wir hatten bis jetzt mehr so stark, wie gesagt, ein Element, aber es gibt natürlich auch Wiederholungen, mehrere Elemente, und wenn sich Elemente wiederholen, dann entsteht ganz automatisch irgendeine Form von Rhythmus, wobei es da eben auch durchaus darauf ankommt, wie die sich wiederholen, dass auch durch die Wiederholung kann zum Beispiel, können wieder Achsen entstehen und können Spannungsfelder entstehen. Also hier zum Beispiel bei diesen Tempelbögen, da sieht man eben, wie sich die so überlagern. Das ist also wirklich, in dem Fall denke ich, der Begriff Rhythmus ziemlich gut angemessen, dass sie sozusagen durch die Wiederholung eine neue Spannung in das Bild reinkriegen, man sich das auch sozusagen mental dann schon vorstellt, wie sich das zu einer ganzen Landschaft irgendwie erweitert. Also gerade wenn weitere Wiederholungen sozusagen mittransportiert werden sollen, ist der Rhythmus eben ganz wichtig. Ja, aber Ruhe habe ich schon ein bisschen was gesagt. Ruhe und Statik entsteht Querformat, horizontale Linien betont, in dem Fall ist fast keine vertikale Linie drin, und relativ viel mit Symmetrie zu arbeiten, auch mit dunklen Farben zu arbeiten. Dann können Sie, haben Sie sozusagen ein in sich ruhendes, statisches Bild. Während Dynamik bedeutet, dass Sie irgendwie, wenn Sie das haben wollen, müssen Sie aus der Symmetrie irgendwie ganz stark rausgehen, möglichst mit Perspektive arbeiten, vielleicht mit Bewegungsunschärfe oder mit einer eingefrorenen Bewegung arbeiten. Und vielleicht, das kann bei den Farben, sieht man jetzt in dem Fall, kann man sich jetzt nicht raussuchen, das ist halt da alles, auch alles blau. Aber es wäre natürlich, wenn die Farben irgendwie rot oder gelb oder so wären, würde das die Dynamik noch viel stärker rausholen. Jetzt ein paar Spezialtricks, die man bitte nicht dauernd machen kann, aber manchmal, wenn man sie trifft, unglaublich wirkungsvoll sein können. Nämlich, dass sie nicht bloß eine Positivform haben, ein Objekt, sondern auch eine Negativform. Also, dass sie durch ein Fenster oder sowas durchschauen können und dadurch, durch diesen Durchblick, wieder eine Form entsteht. Da ist ja eigentlich nichts, das ist nur das Helle, was sozusagen dahinter durchschaut, also eine Nichtform. Aber damit, das ist natürlich auf der Fläche auch wieder eine Form. Und damit kann man ganz schön spielen an manchen Stellen, dass sozusagen dann auch Formen ineinander geschachtelt werden. Eine Variante davon ist, dass man auch mit Spiegelungen zum Beispiel im Wasser arbeiten kann. Also das wäre so ein Beispiel. Eigentlich das Motiv, da ganz hinten ist dieser Pagodenturm, aber durch diese Laterne, durch aufgenommen, kriegen Sie sozusagen eine ganze Schachtelung von Formen. Außen die Laterne selber, dann diesen ersten Durchblick und auf der Rückseite nochmal einen Durchblick und dahinter dann eigentlich erst das Hauptmotiv, was dem Ganzen sozusagen grafisch einen vollkommen eigenen Reiz gibt. Also diese schwarzen Dinge, die stehen dann eigentlich wie ein Objekt da, obwohl es natürlich kein Objekt wirklich ist, diese schwarze Fläche da drin. Und damit kann man natürlich schöne Effekte erzielen, aber es nutzt sich natürlich ab, wenn man das dauernd macht. Rahmen für Motive sind auch ganz wichtig. Also wenn Sie, das geht jetzt auch von den Achsen deutlich weg. In dem Fall haben Sie sogar einen runden Rahmen, was sich jetzt in dem Fall einfach anbietet. Ja, Sie können, es sind jetzt wieder diese Bonsais da in dem Garten, Sie können natürlich hingehen und einfach den Bonsai fotografieren oder Sie können den in seinen Kontext stellen, indem Sie so einen Durchblick schaffen, einen Rahmen drumherum. Und damit kriegen Sie natürlich auch eine ganz andere Aussage darüber, wie der sozusagen in seiner Umgebung verankert ist. Auch da wieder, denke ich, ganz wichtig, dass dieser Durchblick nicht genau in der Mitte ist, sondern ein bisschen zur Seite versetzt und dass man so schräg auch den Durchblick hat. Letztlich hilft an den Stellen aber eigentlich auch bloß ausprobieren, viele verschiedene Sachen machen und am Ende, das ist, stand vorher auch schon mal auf einer Folie, am Ende irgendwie aus 100 Bildern ein oder zwei raussuchen. Das geht ja mit Digitalfotografie ganz wunderbar und das ist das, wenn Sie den Profis zuschauen, die machen unglaublich viele Bilder und wählen davon dann eine ganz, ganz kleine Auswahl aus und probieren eben solche Sachen fortlaufend aus, wie hier. Oder das wäre auch so ein Durchblick, so eine Durchblickidee, der Baum dahinter, gut, das ist jetzt in der Projektion durch den schwachen Kontrast nicht ganz so schön zu sehen, dass der auch noch Blüten hat. Der Baum ist schon das Motiv, aber auch da drängt sich sozusagen der Rahmen nach vorne. Stürzende Linien ist eigentlich ein technisches Phänomen, mit dem Sie leben müssen. Das passiert vor allem, wenn Sie mit niedrigen Brennweiten arbeiten und wenn Sie die Kamera verkippen. Also solange Sie die Kamera genau parallel sozusagen zur Erdoberfläche halten, haben Sie eine halbwegs vernünftige perspektivische Zeichnung. Sobald Sie die aber nach oben kippen, was eine sehr natürliche Sache ist, wenn Sie vor einem großen Gebäude stehen, passiert was anderes auf der Aufnahme als das, was Sie als Mensch sozusagen wahrnehmen würden. Als Mensch hat man eher das Gefühl, dass das Gebäude sozusagen über einem hochwächst, während die Kamera die perspektivische Verzerrung so macht, dass das Gebäude eher nach hinten wegfällt, wegkippt. Und diese stürzenden Linien, das ist eine Verzerrung, mit der man verschiedene Dinge machen kann. Man kann sie nachher rausrechnen bei der Bildnachbearbeitung. Es gibt ganz spezielle Optiken, mit denen man das korrigieren kann, wo man das Objektiv leicht verschieben kann. Man kann es aber natürlich in manchen Situationen auch als Gestaltungsmittel einsetzen und dann bewusst eben in Kauf nehmen oder bewusst sogar provozieren. Man muss bloß wissen, dass dieser Effekt passiert, speziell eben niedrige Brennweite, also Weitwinkel und Kamera gekippt. Spiegelungen können interessante Effekte insofern bewirken, als sie dann ein Objekt an eine ganz andere Stelle hinbringen, wo es ursprünglich gar nicht ist. Ja? Das heißt, Sie sehen ein Objekt, das ist eigentlich irgendwie der Eingang zum Museum, und Sie sehen die Hochhäuser, die aber in Wirklichkeit dahinter sind, die sich dem Fenster spiegeln. Mit solchen Dingen kann man sehr, sehr schöne Aufnahmen machen, gerade was weiß ich, Fensterflächen, Wasserflächen, in denen sich Objekte spiegeln, die dann ja auch wieder verzerrt sind. Und auch da kann man dann natürlich wieder mit Kontrasten zum Beispiel arbeiten, bestimmte Kontexte herstellen, die mal ausdrücken will, die vorher gar nicht da waren. Alle diese Regeln sind, wie gesagt, keine fixen Regeln. Also jetzt das Hauptmotiv so rechts unten, extrem rechts unten in die Ecke zu klatschen, ist vielleicht keine richtig geniale Idee. Andererseits im Zusammenspiel mit dem Riesenbild darüber gibt es dann doch wieder dem Bild einen gewissen eigenen Charakter, weil das ein Bild ist, das man sozusagen in zwei Stufen lesen kann. Oder das hier ist ein Bild, das irgendwie gar keine Achsen hat und ein bisschen vielleicht Fluchtlinien, aber im Großen und Ganzen alle diese Regeln ziemlich ad absurdum führt. Das ist aber auch die Absicht dabei, weil das ist eben ein verwirrendes Altstadtviertel und da verläuft man sich auch gleich und kennt sich nicht aus und es ist einfach ein großes Durcheinander und das soll ja eigentlich auch transportiert werden. Also kann es durchaus sinnvoll sein, diese Strukturierungsregeln auch mal über den Haufen zu schmeißen. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiges Thema, nämlich Licht. Damit werden Sie in dem Praktikum, so wie ich die Vorbereitungen mitbekommen habe, auch ziemlich intensiv zu tun haben. Also gerade wenn man mit Blitz arbeitet, muss man natürlich auch ganz genau überlegen, wie man, das ist eine Mehrfachblitzanlage, die wir da haben, wie man das Licht tatsächlich einsetzt. Ganz wichtiger Unterschied ist das harte Licht und das weiche Licht. Also hartes Licht ist zum Beispiel direktes Sonnenlicht oder wirklich Scheinwerferlicht, Also eine Stufenlinsenlampe wird man in der Filmausleuchtung verwenden oder jetzt bei der Blitzanlage eben wirklich der Standardreflektor auf dem Blitz drauf. Das gibt wirklich aus einer Richtung kommendes ganz hartes Licht, was entsprechend harte Schatten erzeugt. Das Gegenbegriff dazu ist das weiche Licht. Das erzeugt keine richtigen Schatten, sondern gibt so eine generelle Ausleuchtung. Es ist ein diffuses Licht. Das findet man im täglichen Leben beim bedeckten Himmel und ist für viele fotografische Situationen, insbesondere wenn Sie Details von einem Gegenstand rausarbeiten wollen, wesentlich angenehmer, weil Sie eben nicht Dinge haben, die im Schatten absaufen. Sie haben also nicht so sehr den harten Kontrast zwischen den hell beleuchteten und gar nicht beleuchteten Partien, wie Sie es beim harten Licht haben. Und deswegen macht man das bei der künstlichen Beleuchtung auch. Da hat man also Flächenleuchten, Lichtwannen, mit denen man das macht. Oder beim Blitz werden Sie vermutlich die Softbox sehen dort hinten. Das ist also so ein große weiße Mattscheibe quasi, die man vor dem Blitz tut, die das Licht streut und dann zu einem flächigen Licht macht. Oder auch diese Schirme, die man vor den Blitz setzt. Auch das ist ein Versuch, weiches Licht zu erzeugen. Schattenarten gibt es auch noch ganz verschiedene. Es gibt den Schlagschatten, dass ein Objekt ein anderes sozusagen verschattet, im Kernbereich richtig schwarz und drumherum ein grauer Bereich. Und es gibt einen Körperschatten, der sozusagen in der Struktur des Objekts selber entsteht. Da haben wir, glaube ich, auch Beispiele dazu. Beim Fotografieren muss man da verschiedene Situationen unterscheiden. Also das eine ist, gehen wir jetzt am Anfang mal davon aus, dass wir im Freien fotografieren, Frontallicht. Das heißt, das Licht kommt aus der Kamerarichtung, Sonne im Rücken ist eine alte Regel beim Fotografieren, da kann nicht mehr viel schief gehen, wenn Sie die Sonne im Rücken haben. Andererseits ist die Gefahr auch, dass die Bilder ein bisschen langweilig werden. Das heißt, Sie haben relativ flächenhafte Beleuchtung, es entsteht kein Körperschatten, das heißt, Strukturen auf dem Objekt werden relativ wenig hervorgehoben, weil es eben keinen Schatten gibt. Räumliche Tiefe ist auch nicht so sehr da. Aber wenn Sie jetzt einfach ein vielleicht schon von sich aus flächiges Motiv aufnehmen wollen und dokumentieren wollen, wie hier dieses Tempelschild, wo einfach bloß zu sehen sein soll, dass die Beschriftung da in vier verschiedenen Schriften ist, dann ist das durchaus einfach die richtige Beleuchtung. Also für Dokumentation, für, sagen wir, relativ auch wenig, ein bisschen weniger gestaltende Lichteinsätze ist das schon okay. Also Frontallicht heißt, Licht kommt so wie die Kamera. Seitenlicht heißt, das Licht kommt quer zur Kamera, was natürlich heißt, dass Objekte sehr viel plastischer werden. Also wenn Sie jetzt das hier anschauen, dann sind diese Personen, die da sind und auch dieser Räuchertopf da vorne und wird durch dieses seitliche Licht viel plastischer hervorgehoben. Es kriegt alles, oder auch die Figuren hier, es kriegt alles viel mehr räumliche Tiefe auf die Art. Wir haben also den Körperschatten ganz stark. Und das kann ich noch ein bisschen verstärken, wenn ich mit Streiflicht arbeite. Wenn ich also Licht habe, das wirklich am Objekt parallel sozusagen, parallel zur Objektkante möglichst fließt und das sich in dem Fall schon auch meistens quer zur Kamera läuft, aber sich vor allem am Objekt orientiert. Das ist nicht ganz einfach, sowas zu finden. Oft ist es vielleicht vorgegeben in einem Museum zum Beispiel mit der Beleuchtung. Mein Beispiel da zum Beispiel ist so eins. Oder man muss es eben mit künstlichen Lichtquellen auch erzeugen. Also da ist es wirklich so, dass diese Strukturen in dem Objekt eigentlich nur schwer zu erkennen wären, wenn wir nicht dieses extreme Streiflicht hätten, das da bestimmte Sachen erst hervorhebt, die schwarz gegen weiß werden. Damit haben wir wieder starken Kontrast und wenn dann sozusagen wirklich dieser Effekt auftritt, dass das bloß noch schwarz-weiß ist, wie es jetzt hier tatsächlich in der Projektion fast ist, dann müsste man unter Umständen noch mit einer weiteren Lichtquelle arbeiten, um diesen extremen Kontrast wieder aufzulösen. Das heißt, Sie haben sehr oft dieses Wechselspiel von zwei Lichtquellen, eine harte Lichtquelle, die Ihnen bestimmte Dinge betont, die Plastizität erzeugt, und eine weiche Lichtquelle, die den Kontrast ein bisschen abmildert, die dafür sorgt, dass sozusagen auch in den dunklen Partien noch was zu erkennen ist. Ja, die schwierigste Aufnahmesituation ist Gegenlicht. Also Sie sehen hier an dem Schatten, das ist so ein Tor und der Schatten fällt nach vorne, ist in der Richtung fotografiert. Das heißt, das Licht kommt aus der Position der Kamera entgegen. Also schaut in die Kamera rein quasi. Das ist grundsätzlich nahe an der Unmöglichkeit, da gute Aufnahmen zu machen. Da muss man experimentieren. Wenn das Licht wirklich direkt in die Kamera fällt, also die Sonne direkt in die Kamera fällt, haben Sie sowieso keine Chance. Das muss also dann entsprechend von irgendwas abgeblendet werden, also in dem Fall eben von dem Torbogen. Dann können Sie aber natürlich bestimmte Effekte erzielen, also dass zum Beispiel dort hinten, weil da hinter dem Torbogen sind das ganze Räucherwerk, dass dieser Rauch, der da in der Luft ist, dass der sichtbar wird. Das passiert eigentlich nur durch diesen Lichteffekt. Also wenn andere Beleuchtung ist, wenn Sie jetzt Frontallicht hätten hier, dann würden Sie da von hinten gar nichts sehen. Und damit können Sie natürlich auch eine gewisse Dramatik erzeugen oder auch Objekte aus dem Zusammenhang lösen. Also diese Personengruppe da vorne wird natürlich auch dadurch, dass sie im Licht ist und der Torbogen dahinter nicht, wird die auch ganz besonders betont. Ja, das Letzte, was ich Ihnen zum Licht jetzt noch sagen will, ist die klassische Porträtausleuchtung. Das heißt, Sie haben die Situation einfach, Sie sind in einem Studio, Sie wollen eine Person aufnehmen. An der sieht man relativ gut eigentlich, wie komplex das dann letztlich ist, so eine Lichtgestaltung tatsächlich durchzuführen. So etwas Ähnliches werden Sie dann auch drüben in unserem Labor treffen, also in dem Fotostudio, weil Sie da auch mit mehreren Lichtquellen arbeiten können zumindest. Ich weiß nicht, wie viel Sie dann wirklich zur Verfügung haben werden. Das kann man mit Lampen machen. Das Beispiel ist jetzt mehr, so wie es hier steht, mehr auf Lampen ausgerichtet. Man kann es mit Reflexionsflächen machen. Also das finden Sie, wenn Sie mal zuschauen, wenn irgendwo Modeaufnahmen gemacht werden, finden Sie es sehr häufig, dass die Leute mit großen weißen Kartons rumlaufen oder mit Spiegeln, was dann auch wieder verschiedene Lichtarten sozusagen erzeugt. Also wenn Sie das Sonnenlicht über den Spiegel irgendwohin reflektieren, dann haben Sie hartes Licht aus einer anderen Richtung, als die Sonne natürlicherweise machen würde. Wenn Sie eine weiße Reflexionsfläche bloß nehmen, also einen weißen Karton, dann haben Sie weiches Licht, das zum Beispiel von unten kommen kann. Also wenn Sie da das Sonnenlicht haben und Sie legen so schräg nach unten den Karton davor oder sorgen dafür, dass da weiße Fläche ist, dann wird das Licht natürlich von unten reflektiert und die Person kriegt noch zusätzlich Licht von unten, was die Kontraste deutlich irgendwie aufhält und damit auch in den dunklen Partien wieder Details ermöglicht. Ja, es gibt hier, sagen wir, drei verschiedene Lichter, die man mindestens kennen muss. Das eine ist das Grundlicht, das einem sozusagen zunächst mal eine Basisaufhellung erzeugt, dass man überhaupt mal das Motiv gleichmäßig ausgeleuchtet hat. Das kann also einfach eine Deckenbeleuchtung sein oder es kann eben ein großer diffuser Strahler sein. Dann gibt es das Führungslicht, das wirklich sozusagen das Motiv hervorheben soll, das also in eine bestimmte Richtung geht, Key Light auf Englisch, wo Lichtrichtung und Richtung der Schatten definiert werden und Führungslicht auch deswegen, weil es dem Zuschauer sozusagen den Haupteindruck gibt, wo schaut die Person hin und wo schauen wir hin, wo ist das Hauptobjekt. Und dann gibt es noch Feinheiten, die man hervorheben will mit zusätzlichen Lichtern. Also meistens kommen sie schon mit den Zweien aus, dass sie irgendwie ein Grundlicht haben und ein Führungslicht. Und wenn Sie dann noch Spezialeffekte haben wollen, dann können Sie möglicherweise mit typischerweise auch ein bisschen weniger hellen zusätzlichen Lichtquellen arbeiten. Also ganz häufig eingesetzt, vor allem im Kino, also im Film, wird so ein Haarlicht oder Kantenlicht, dass Sie zum Beispiel in der Porträtbeleuchtung die Person noch von hinten zusätzlich beleuchten, mit einer Lichtquelle, die natürlich nicht selber, also die Lichtquelle selber nicht auf die Aufnahme draufkommen soll, aber sozusagen zum Beispiel die Haare von hinten nochmal betont, ausleuchtet, damit das Objekt auch stärker vom Hintergrund löst. Oder in der anderen Richtung, dass Sie ein Objekt haben, dass Sie ein Lichtobjekt haben, das auf Ihrer Seite, sozusagen auf der Aufnahmeseite ist, mit einem Augenlicht, das wäre also eine spezielle Punktlichtquelle, die Sie nur dafür einsetzen, dass der richtige Augenreflex entsteht, dass also auf dem Auge sich eine Lichtquelle reflektiert. Und da ist ja auch wieder die Frage, welche Form hat die, also damit es schön ausschaut, sollte die eben rund oder vielleicht auch sternförmig sein oder sowas, aber vielleicht nicht jetzt eine Leuchtstoffröhre oder so, wo man dann so einen Strich sieht. Also wenn Sie jetzt irgendwo mal so ein Bild finden, irgendwo, sei es im Fernsehkrimi oder auch als Foto, dann steckt da eine ganze Menge an Beleuchtung drin, sozusagen an Beleuchtungstechnik drin. Also dieses eine Bild, das könnte man so auseinandernehmen, dass in dem drei Lichtquellen vermutlich eingesetzt sind. Das eine ist, Sie haben eine diffuse Grundbeleuchtung, die dafür verantwortlich ist, dass Sie hier überhaupt im Hintergrund auch was sehen, dass Sie auf der Jacke und so was sehen. Dann haben Sie ein Führungslicht, das von links vorne kommt und das zunächst mal die eigentliche Porträtausleuchtung ist. Also dadurch wird einfach das Gesicht hervorgehoben. Man sieht, die Nase macht seinen Schatten nach rechts. Und damit es da dann nicht wirklich einen schwarzen Schlagschatten gibt, ist eben dieses Grundlicht unbedingt noch zusätzlich notwendig. Also wenn Sie das Grundlicht nicht hätten, sondern bloß das Führungslicht, dann wären da die Kontraste viel zu stark. Und in dem Fall ist noch ein drittes Licht im Spiel, nämlich ein Effektlicht, das von hinten aufgesetzt ist und dafür sorgt, dass hier sozusagen der Kopf so ein bisschen in dem Haarbereich eben wirklich, also sieht man vielleicht auf der Projektion auch nicht ganz gut, aber dass das sozusagen nochmal leuchtet sozusagen und sich vom Hintergrund abhebt und damit sozusagen ein gewisser Spezialeffekt nochmal bewirkt wird, die für Person auch nochmal extra betont wird. Mit solchen Speziallichtern muss man natürlich experimentieren und dann ausprobieren. Das ist generell die Regel. Wenn Sie fotografieren, müssen Sie ganz, ganz viele verschiedene Experimente machen und letztlich das Beste raussuchen. Gute Kameras helfen Ihnen übrigens auch dabei, die Experimente systematisch zu machen. Also zum Beispiel, wenn Sie mit der Belichtung experimentieren oder mit dem Weißabgleich experimentieren oder auch mit der Zeit experimentieren, gibt es meistens sogenannte Bracketing-Funktionen, wo Sie also eine Serie von Aufnahmen machen können, 5 Stück oder so, bei denen Sie einen bestimmten Parameter systematisch variieren. Also eine halbe Stufe, eine ganze Stufe weniger belichten, eine halbe Stufe, eine ganze Stufe mehr und neutral belichten. Können Sie einstellen, dass Sie so ein Bracketing haben wollen und das macht die Kamera dann auf einen Tastendruck, Auslöserdruck, 5x5 Aufnahmen hintereinander. Ja, ich denke, das ist die letzte Folie von dem Foliensatz. Ich denke, für viele ist es bestimmt spannend, das zu machen. Ich muss Sie auch ein kleines bisschen jetzt natürlich wieder enttäuschen, wenn Sie jetzt ganz begeistert in dieses Praktikum marschieren. Sie sind halt schon relativ viele und wir haben da nur die Möglichkeit, relativ wenige Leute gleichzeitig durchzuschleusen durch das Praktikum. Das heißt, Sie werden relativ wenig Zeit, Kontaktzeit mit diesen Geräten tatsächlich haben. Das lässt sich irgendwie nicht anders einrichten. Andererseits sollen Sie die Geräte kennenlernen, wenn man die später im Studium auch immer mal wieder für verschiedene Dinge brauchen kann, für Projekte auch verwendet. Und was vielleicht empfehlenswert ist, ist, dass Sie sich diese technischen Zusammenhänge, was ist jetzt eine Blende und Schärfentiefe und so, was heißt das alles, und dass Sie die, wenn Sie dorthin gehen, sich vielleicht vorher nochmal bewusst machen, dass Sie nicht vor Ort irgendwie alles sich nochmal neu zusammenreimen müssen, weil die Zeit ist doch relativ knapp dort. Ja, also ich hoffe, ich habe Sie beruhigt, dass es nicht nur ums Programmieren geht. Es werden aber auch wieder Programmierteile auftauchen in der Vorlesung. So ist es auch wieder nicht. Dankeschön.